Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Heute mit einem Gast, der aus einfachsten Verhältnissen sich bis nach ganz oben gearbeitet hat. Die Rede ist von Dieter Becken. Dieter Becken gehört zu einem der erfolgreichsten Immobilienentwicklern Deutschlands. 2006 verkaufte er sein Portfolio für sagenhafte 650 Millionen an Morgan Stanley. Doch sein Start ins Leben war alles andere als einfach. Seine Eltern flüchteten aus der DDR, er startete seine Ausbildung als Maurer und kam dann über die Abendschule erst zum Abitur. Ich wollte von ihm wissen, wie tickt Herr Becken? Was passiert da draußen gerade in der Immobilienbranche und wie können wir von ihm lernen, ob es sich noch lohnt, in dieser Branche überhaupt anzufangen? Es war ein sehr interessantes, tiefgründiges Gespräch über die Bedeutung von Herkunft, die Einstellung zur Arbeit, den Moment des Glücks beim Verkauf eines so großen Immobilienportfolios, aber auch die Gabe, Menschen zu erkennen und sich hochzuarbeiten. Er hat in dem Gespräch geteilt, was seine Strategie wäre, wenn er heute nochmal mit 0 Euro starten würde, wie er sich die ersten Immobilien aufbauen würde und natürlich, was sein Blick in die Zukunft ist, worauf wir uns freuen können, aber auch, was ihm Sorge bereitet. Freu dich auf ein wirklich umfassendes, spannendes Gespräch von einer der erfolgreichsten deutschen Immobilienunternehmern. Jetzt geht's los, viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute wieder sitzen, denn heute Morgen, als ich mit dem Fahrrad zum Büro gefahren bin, jeden Morgen erwartet mich ein Blick auf einen Elbe Tower, auf das potenzielle Wahrzeichen dieser Stadt. Und heute sitzt mir der Mann gegenüber, der dieses Projekt sich neu angenommen hat, der quasi gesagt hat, wir machen diesen Elbe Tower fertig. Herr Becken, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön, dass ich hier sein darf.
Was sagt Ihr Blick am Morgen, wenn Sie im Büro sitzen oder unterwegs sind und noch auf diesen Elbe Tower schauen? Ist das Vorfreude? Ist das so ein bisschen Spannung? Was geht einem da vor?
Ja, beides. Beides, würde ich sagen. Vorfreude und Spannung. Spannung, schaffen wir es tatsächlich, die Genehmigung zu bekommen, die die Stadt aussprechen muss, dieses Gebäude fertigzustellen. Und Freude, dass ich es dann fertigstellen darf und auch fertig wird. Eines der wichtigsten Gebäude in Hamburg, wahrscheinlich auch für lange Zeit das wichtigste Gebäude.
Und das Schöne ist ja, Sie sind ja einer der Köpfe, die hier sitzen, die diese Stadt maßgeblich auch mitgeprägt haben, also was Ihre Architektur angeht. Sie sind Bauunternehmer. Wir wollen heute einen Ritt durch quasi Ihre Biografie mal machen. Wir wollen verstehen, wie Sie eigentlich vom Maurer jetzt zum Immobilienunternehmer geworden sind. Wir wollen von Ihnen lernen, was es eigentlich bedeutet, so eine Stadt mitzugestalten, was es bedeutet, so ein Unternehmen zu führen und was es auch bedeutet, in unterschiedlichen Positionen, wie, wir haben eben darüber gesprochen, beim HSV aktiv zu sein, sich in der Stadt zu engagieren, wie diese Stadt tickt und was wir als junge Menschen eigentlich von Ihnen lernen können.
Ja, also vielleicht sollte ich eine Sache berichtigen. Ich denke, ich bin kein Bauunternehmer. Ich bin eher ein Projektentwickler bzw. Immobilienkaufmann. Also ein Bauunternehmer ist jemand, der also Handwerker beschäftigt und das Haus baut. Das mache ich nicht.
Und da habe ich mich heute auch drauf gefreut, weil ich muss sagen, ich bin absoluter Immobilienlaie und ich habe gedacht, so, vielleicht schaffe ich es ja heute in 16 Minuten nochmal deutlich mehr zu dem Thema zu lernen, weil ich habe viele Bekannte und Freunde, die jetzt in der Startup-Szene sind und die jetzt anfangen, ihre ersten kleinen Immobilien zu kaufen, um sich damit so ein Portfolio aufzubauen. Also von daher, da gehen wir nachher auch nochmal rein. Aber bevor wir starten und in diese weiteren Themen reingehen, Herr Becken, ich würde super gerne nochmal verstehen, von wo kommen Sie eigentlich, wie sind Sie aufgewachsen? Sie haben ja auch eine prägende Kindheit und wie sind Sie eigentlich in Hamburg gekommen?
Naja, aufgewachsen bin ich in Langsdorf, Mecklenburg-Vorpommern, etwa 20 Kilometer von Rostock entfernt. Dieser Ort kennt eigentlich niemand. Bekannt geworden ist er vielleicht dadurch, dass in der Nähe von Rostock die Autobahn abgesackt ist und ab und zu dann Umleitungen durch dieses kleine Dorf geführt haben. Ich bin dort aufgewachsen, bis etwa ich 7 Jahre alt war. Mein Vater ist damals in der ehemaligen DDR aufgefallen, weil er westliche Zeitungen gelesen hat und es drohte eine mehrjährige Haftstrafe. Und die hat er dann doch zum Anlass genommen, seine 3 Kinder, seine Frau ins Auto einzuladen und in den sogenannten Westen zu flüchten. Und ich bin dann in einem Lager, in einem Auffanglager gelandet, in dem ich leider sehr, sehr lange war, was für mich auch große Probleme gebracht hat, auch für die Jahre danach. Und nach dieser Zeit im Lager sind wir dann, haben wir eine Wohnung bekommen in Tornesch. Das ist zwischen Elmshorn und Pinneberg, kennt auch keiner so recht. Aber ein Ort, in dem ich doch sehr lange geblieben bin. Von da aus auch meine Maurerlehre absolviert habe und bin dann später nach Hamburg gekommen.
Und Sie haben es gesagt, Maurerlehre, da wollen wir natürlich rein, weil Sie sind, und ich habe mir so ein bisschen überlegt, wenn wir uns heute so die ganzen Management-Persönlichkeiten angucken, dann sind die alle viele von denen an irgendwelchen Elite-Universitäten, St. Gallen, London, Harvard, wie es auch heißt. Aber Sie sind ja schon ein Exot quasi, wenn man sich das anschaut. Sie haben es eben gesagt, Sie haben die Maurerlehre gemacht,
ja.
4 Jahre lang.
Ja. Nein, 3 Jahre habe ich Maurer gelernt, aber vielleicht noch mal zu erklären, warum ich das gemacht habe. Natürlich hätte ich auch gerne an einer Elite-Universität studiert. Das wäre schon auch ein Traum gewesen zu dieser Zeit, aber es war schlicht nicht möglich. Also die Flucht, Integrationsprobleme, Verluste, auch Bildungsverluste. In den Lagern gab es keine Schulen. Also ich hatte nicht die Möglichkeit, ein Abitur zu machen. Ich habe also Volksschule absolviert und da gab es eigentlich nur die Möglichkeit, einen Beruf zu machen, den man damals als einfachen Beruf betitelt hat. Ich finde das gar nicht so. Darauf können wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Und die Möglichkeit war eben, Maurer zu lernen. Ich habe dann Maurer gelernt und hatte damals schon den unbedingten Willen, weiterzumachen. Ich wollte etwas entwickeln, auch für mich auf der Bildungsseite entwickeln und habe dann nachts, also neben der Maurerlehre, das Abitur nachgeholt, das sogenannte Fachabitur, und dadurch auch die Hochschulreife erreicht und durfte danach dann privilegiert Architektur studieren.
Wo kam dieser Drive dann her? Haben Sie irgendwelche Leute kennengelernt, die dann schon Abitur gemacht haben, oder kannten Sie das von Ihren Eltern dann? Wo kam schon in frühen Jahren dann dieser Wunsch her zu sagen, Maurer, das ist noch nicht alles?
Na, also so viel habe ich damals mitbekommen, dass nur wer gut ausgebildet ist, eben auch eine Perspektive hat im späteren Leben. Das war mir klar. Das kam gar nicht so sehr von meinen Eltern. Die hatten zu der Zeit wirklich ganz andere Sorgen. Und meine Mutter wurde ja auch gleich nach der Flucht dann alleinerziehend. Der Vater war nicht mehr da. Und da gab es also eher andere Probleme, über die wir gesprochen haben. Aber mein Interesse war schon da. Was machst du in der Zukunft? Was haben andere gemacht? Was mussten sie dabei tun? Oder was mussten sie tun, um eben mehr zu machen? Und da war Bildung eben ein ganz wichtiger Punkt.
Okay, also tagsüber hart auf dem Bau, die Maurerlehre oder gearbeitet, abends dann noch zur Abendschule, Abitur nachgeholt, ja. Das dann abgeschlossen und dann haben Sie sich entschieden, okay, ich mache nochmal ein Studium, beziehungsweise 2 Studien, richtig?
Ja, also es war so, ich habe 3 Jahre Maurer gelernt und tatsächlich 4 Jahre das Abitur nachgeholt. Das war ja gar nicht so einfach, denn von morgens um, was will ich sagen, 6:30, das war ungefähr so der Beginn auf der Baustelle, bis 3 Uhr, das ist das Schöne, Maurer hören ein bisschen früher auf, weil sie eben auch früh anfangen. Mhm. Danach dann nach Hamburg zu einer Schule, wo ich dieses Fachabitur nachgeholt habe. Es hat 4 Jahre gedauert. Ich habe danach dann noch 1 Jahr als Geselle gearbeitet. Das war eigentlich auch eine ganz wichtige Zeit, das muss ich sagen. Und war dann privilegiert, Architektur zu studieren. Was heißt privilegiert? Privilegiert heißt, ich brauchte keinen Numerus Clausus. Ich durfte sofort studieren, weil ich über den sogenannten dritten Bildungsweg gekommen bin. Und man konnte dann sofort anfangen zu studieren. Nach dem Architekturstudium habe ich dann Ingenieurwissenschaften studiert an der Technischen Universität in Hannover. Es hat etwa 5 Jahre gedauert. Und das ist auch immer so eine schöne Geschichte, die tatsächlich stimmt. Wahrscheinlich wird der eine oder andere sie nicht glauben, aber es war so. Ich habe am Freitag meine Examensrolle übergeben bekommen in Hannover. Bin dann zu meiner Mutter gefahren, weil ich dann dort auch gewohnt habe. Am Samstag zum Friseur gefahren. Und auf dem Rückweg vom Friseur habe ich ein Büro gemietet, ein Friseurladen. Das war wirklich, tatsächlich ist es so gewesen, in der Kieler Straße 685. Und habe mich dann am Montag, darauf folgenden Montag, selbstständig gemacht.
Interessant. Jetzt möchte ich nochmal an dieses Studium. Wie alt waren Sie, als Sie mit dem Studium durch waren nach Hannover?
In Hannover, da war ich 27 Jahre alt und ich habe mich dann auch mit 27
selbstständig gemacht. Super spannend. Noch eine kurze Studienzeit. Also wenn ich mir das vorstelle, ich habe selber mal nach dem Abi habe ich ein halbes Jahr auf dem Bau gearbeitet. Wir haben so Abbruch und sowas gemacht. Also diese körperliche Arbeit ist wirklich von morgens bis abends durchackern. An dieser Stelle, alle, die das erste Mal oder schon mehrmals eingeschaltet haben, noch nicht folgen uns immer alle Hörerinnen und Hörern über die verschiedenen Kanäle. Daher eine kleine Bitte an dich, folge doch dem YouTube, Spotify oder Apple Account, damit wir weiter wachsen können. Denn dieses Wachstum bedeutet gleichzeitig auch mehr spannende Gäste und mehr spannende Gäste bedeutet natürlich mehr Insights. Also an dieser Stelle einen kurzen Klick auf Abonnieren und eine kurze Bewertung. Wir freuen uns sehr. Jetzt geht's weiter. War für Sie Uni dann und Bildung schon ein Genuss? Also war das intrinsisch oder war das auch für Sie nach wie vor, okay, ich muss jetzt hier durch, ich will dieses Ziel, ich will diesen Abschluss einmal haben und damit habe ich es einmal, oder war da eine andere Motivation dahinter?
Nein, also es war schon auch ein Genuss für mich. Also nach der Maurerlehre studieren zu dürfen, Architektur, ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Ich habe mich auch später dann für einen unglaublich hochbegabten Architekten gehalten. Leider hat das überhaupt nicht geklappt. Ich bin doch eher ein mittelmäßiger Architekt geworden oder gewesen und habe dann auch ganz schnell erkannt, dass ich in diesem Bereich was machen muss, vielleicht auch was anderes machen muss, was ich auch gemacht habe. Diese Erkenntnis ist für mich da gewesen und ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt in diesem Studium. Das Studium an der Technischen Universität war etwas schwieriger, muss man sagen, weil es sehr wissenschaftlich aufgebaut ist, sehr mathematisch. Das war schon etwas schwieriger, aber auch das habe ich eigentlich mit Auszeichnung bestanden, insofern.
Und den Architektenblick haben wir eben zu spüren bekommen, als Sie reingekommen sind, ist direkt die Stufe hier aufgefallen, was im Studium ist. Also das ist noch da. Das Spannende ist ja, viele unserer Hörerinnen und Hörer sind ja irgendwie so auch Anfang, Mitte 20, Anfang 30 und fragen sich so ein bisschen, als erstes fängt ja meistens die Wahl nach Ausbildung, Studium und ersten Beruf an. Würden Sie jungen Menschen heute sagen, es lohnt sich nochmal eine Ausbildung zu machen, auch noch eine handwerkliche, gerade in Zeiten wie diesen, wo irgendwie Technologie immer mehr wird und alle reden von KI, kann es da nicht auch wieder so ein Schritt sein, back to the roots, also zu sagen, vielleicht doch mal die Maurerlehre oder Schlosser oder was auch immer es da gibt?
Also ich kann das wirklich jedem empfehlen, eine Lehre zu machen. Für mich war das ganz besonders wichtig, auch für später sehr wichtig, weil ich einen umfänglichen Einblick in den Abläufen, in den Prozessen eines Bauvorhabens bekommen habe. Vor allen Dingen aber habe ich auch Verständnis dafür bekommen, was die Menschen auf der Baustelle leisten und vor allen Dingen auch, was sie leisten können bei Wind und Wetter, Regen, schwere Lasten etc. Also ich habe meine Ansprüche dadurch sehr, sehr, sehr verfeinern können und das war für mich später sehr wichtig.
Sie hätten ja nach dem Studium sagen können, okay, ich habe jetzt ausgelernt, ich habe meine Maurerausbildung, ich weiß, wie das Handwerk funktioniert, ich kenne jetzt auch die Theorie, ich gehe jetzt erstmal in ein Unternehmen und sammle da meine ersten Erfahrungen.
Ja, ich denke mal, wenn ich das gemacht hätte nach einer Maurerlehre, das wäre da nichts geworden, weil einfach ein Projekt zu entwickeln, ein Haus zu bauen, doch gewisse Kenntnisse voraussetzt, ohne die es nicht möglich ist, so ein Haus fertigzustellen. Also es musste schon so sein, dass ich mich weiterbilde und dann eventuell solche Erfahrungen sammle. Aber das war nie mein Anspruch. Also ich hatte immer den Gedanken und auch immer den Anspruch an mich selbst. Ich wollte selbstständig sein, ich wollte für mich verantwortlich sein. Und insofern war die Selbstständigkeit für mich ohne Alternative, alternativlos.
Und dann erinnern Sie noch den ersten Tag, als Sie den Schlüssel von dem leeren Friseursalon bekommen haben und gesagt haben, okay, jetzt ist hier die Becken Mobilien GmbH gegründet oder was war es damals?
Ja, also aus heutiger Sicht war das schon eine sehr naive, blauäugige Sicht, das muss man schon sagen. Ich habe tatsächlich geglaubt, ich setze mich da hin und die Menschen strömen da rein. Aufträge flattern rein. Und ich musste dann doch sehr, sehr schnell feststellen, dass das nicht geht. Es war kein Geld da, ich hatte kein Kapital. Und es waren auch keine Beziehungen, Verbindungen da. Und nach einem Vierteljahr musste ich mir also dringend Gedanken darüber machen, wie das weitergehen soll. Denn es gab keine Aufträge und es gab auch niemand, der kam und Hilfe wollte oder irgendwas gebaut haben wollte. Es war einfach nicht da. Und bin dann angefangen, technische Zeichnungen zu machen. Also Schalpläne. Ich weiß nicht, das wird nicht jeder wissen. Schalpläne sind also Pläne, die einem Betonbauer die Möglichkeit geben, eine Form zu bauen, in der dann Beton hineinkommt. Das sind Schalpläne. Das habe ich für Betonwerke 2 Jahre Tag und Nacht, Sonnabend und Sonntag gemacht. Dafür gab es ein festes Honorar und das war eigentlich der Einstieg.
Interessant. Also haben Sie quasi, wenn man das heute betrachtet, haben Sie irgendwie nochmal eine Nische gefunden? Hat Ihnen irgendjemand den Tipp gegeben, dass diese Schalpläne gebraucht werden? Und Sie haben gesagt, okay, ich als Weltklasse-Architekt kann natürlich diese Pläne Tag und Nacht wie kein zweiter.
Genau. Ja, also es war eher so, dass also Schalpläne zeichnen, das ist das Unbeliebteste, was ein technischer Zeichner, ein Architekt oder ein Ingenieur machen muss. Das ist eine ziemlich stupide Angelegenheit. Insofern wollte das wohl auch keiner so recht machen und deswegen hatte ich die Chance, das zu tun.
Aber ist das nicht vielleicht auch ein Merkmal, wenn man sich anschaut, wie viele in ihrer Selbstständigkeit und Unternehmertum starten, das zu sagen, sich eigentlich Aufgaben zu widmen und auch in Konzernkarrieren begegnet es immer wieder, auf die eigentlich keiner Lust hat? Was eigentlich die nicht so, um die sich nicht alle reißen, aber dadurch kann man sich vielleicht nochmal ein Skillset irgendwie entwickeln und auf der anderen Seite, ja, kommt man an Aufträge, an Volumen, die sonst keiner macht. Also ist es vielleicht auch mal diesen anderen Weg zu gehen und nicht mit der Strömung zu gehen.
Na, ich habe diese Zeit, als ich diese Pläne gezeichnet habe, die nutzt natürlich auch, mich weiterzuentwickeln und darüber nachzudenken, was kannst du dann machen, außer Architektur, weil ich eben da festgestellt habe, da eher ein mittelmäßiger Architekt zu sein. Schallpläne wollte ich mein Leben lang auch nicht machen. Was kann das nächste sein? Und da bin ich dann nicht nur auf die Idee gekommen, das habe ich auch beobachtet im Markt, dass eine Projektentwicklung das Richtige ist. Also indem ich ein Grundstück baue, das Grundstück selbst beplane, auch die Statik selbst mache und vielleicht sogar handwerklich da eingreifen kann. Das war so ein bisschen dann der nächste Schritt, den ich gemacht habe. Und mein erstes Projekt war ein Doppelhaus in Eidelstedt, das heute noch steht. Ich heute noch gerne mit großem Stolz daran vorbei.
Klingeln Sie manchmal noch?
Nein, das mache ich nicht. Aber es sieht immer noch aus, als wenn es gestern gebaut wurde. Das war dann so mein Einstieg in die Projektentwicklung und auch das Finden dessen, was ich eigentlich wollte oder was ich auch wirklich konnte. Ich konnte also die verschiedenen Aspekte in einen Prozess hineinbringen, der zum Erfolg führt. Das war genau das, was mich ausgefüllt hat.
Wie lange hat es denn gedauert, wenn Sie sagen, 2 Jahre Schallpläne gezeichnet und gemacht, bis hin, dass Sie irgendwann diesen Moment hatten, okay, das funktioniert. Ich habe mein erstes Reihenhaus gebaut. Wie lange hat das gedauert?
Also mein erstes Reihenhaus, also Doppelhaus in dem Fall, danach habe ich natürlich auch Reihenhäuser gebaut. Das hat schon 5 Jahre gedauert, bis die dann fertig waren und auch verkauft wurden. Der Durchbruch kam also erst 10 Jahre nach meiner Selbstständigkeit. Da gab es dann das erste große Projekt am Heidenkampsweg. Da wusste ich, dass ich im Markt angekommen bin und dass ich die Chance habe, auch Erfolg zu haben. Es war natürlich auch bis dahin noch immer unglaublich schwierig, denn ich hatte kein Kapital. Das sogenannte Eigenkapital war schlicht nicht da. Ich musste mir das Geld in der Regel leihen. Das hat natürlich auch zu einem oder anderen großen Problem geführt, das ich dann aber später regeln konnte.
Und haben Sie das Geld, was Sie in den ersten Jahren verdient haben, dann quasi wirklich für sich, ich wollte nicht sagen gehortet, aber quasi gespart?
Ja, ich hätte es gerne gehortet. Also so viel war es dann leider dann doch nicht. Und das Geld, was ich gespart habe, war eben nicht so viel, dass ich jetzt Projekte entwickeln konnte. Also ich habe eine Bank gefunden, die großes Vertrauen hatte und die mir entsprechendes Kapital gegeben hat, um Häuser zu entwickeln, auch größere Häuser zu entwickeln. Und da heraus hat sich dann natürlich irgendwann auch Kapital angesammelt, die es möglich gemacht hat, dass ich Eigenkapital einsetzen konnte. Das hat aber sehr, sehr lange gedauert. Ich würde mal sagen, mein erstes Eigenkapital habe ich 15, 20 Jahre nach meiner Selbstständigkeit eingesetzt.
Ist das was, womit man, also würden Sie es rückblickend genauso wieder machen oder wie würden Sie heute starten?
Ich würde alles, was ich gemacht habe, genauso wieder machen. Vielleicht könnte ich auf den einen oder anderen Rückschlag verzichten, den ich auch erleben müsste, aber ich würde es genauso wieder machen.
Interessant, ja. 15 Jahre, also es ist ja wieder das Bild, also auch vom Durchhalten, also daran zu glauben und zu sagen, bis 15 Jahre, bis ich das erste Mal Eigenkapital habe und dann quasi selber auch anfange, ein eigenes Vermögen, ein eigenes Portfolio aufzubauen. Jetzt ist ja von dem ersten Reihenhaus oder bis zu den ersten großen Projekten, in der Zwischenzeit ist dann ja viel passiert. Wir wollen nachher nochmal über den großen Deal 2006, kurz vor der Finanzkrise, sprechen. Ich würde aber gerne nochmal, weil Sie es eben gesagt haben, Sie haben eben gesagt, ich stand am Anfang da und ich hatte keine Verbindung und ich hatte keine Beziehung. Welche Rolle spielen Netzwerke generell im beruflichen Alltag und wie sind Sie da reingekommen? Und auch, das beschäftigt uns ja alle, wie kommt man da rein, wenn man eigentlich von nichts kommt? Sie kommen ja auch aus Tornisch, aus einfachen Verhältnissen. Da gab es ja keine Leute, die irgendwie mal die Türen aufgemacht haben.
Also das ist unglaublich schwierig. Gerade vor dem Hintergrund, in dem ich gelebt habe und wie ich angefangen bin, war das unglaublich schwierig. Das hat die Zeit gebracht. Also angefangen tatsächlich mit den Schallplänen, dann diese Doppelhaushälfte, danach ein paar Reihenhäuser, vielleicht auch ein Mehrfamilienwohnhaus. Und daraus haben sich dann immer mehr Verbindungen entwickelt. Zum Beispiel auch Bankverbindungen haben sich dort entwickelt. Die haben meine Konten geführt und ich habe denen natürlich auch erzählt, was ich mache, also und war auch erfolgreich mit diesen kleinen Projekten, die ich gemacht habe. Und das hat dann irgendwann eine Bank veranlasst, eben mir zu vertrauen und doch erhebliche Summen anzuvertrauen. Das war ja dann auch nichts anderes, als dass ich eine Beziehung entwickelt habe, die dazu geführt hat, dass man mit mir zusammengearbeitet hat. Und das ging dann immer weiter.
Ja, und was sagen Sie jungen Menschen, die jetzt ein Netzwerk aufbauen wollen, die jetzt irgendwie gerade erst am Anfang sind?
Ich würde den jungen Menschen raten, sich Ziele zu setzen, vielleicht auch bescheidene Ziele zu setzen und an diesen Zielen fleißig zu arbeiten, engagiert zu sein, nicht aufzugeben, Rückschläge hinzunehmen, aus Rückschlägen lernen, sich neu auszurichten, anzupassen und immer dabei bleiben, nicht aufgeben. Das ist, glaube ich, der wichtigste Hinweis, den ich geben kann.
Und zum Thema Netzwerk, also wie pflegen Sie heute Ihr Netzwerk? Ich habe eben gehört, Sie machen auf der Expo Real in München, gibt es ein Back-End-Dinner, also Sie pflegen ja schon.
Ja, also heute ist das natürlich eine ganz andere Dimension, muss ich sagen. Heute habe ich Mitarbeiter wie Frau Binet, die diese Netzwerke hilft zu pflegen und wir machen Veranstaltungen und ich nehme natürlich auch Einladungen an und es gibt auch persönliche Freundschaften, die sich entwickelt haben, die letztendlich auch nichts anderes als Netzwerk sind zum Schluss. Und das hat sich natürlich sehr, sehr gut, sehr positiv nach so vielen Jahren Selbstständigkeit entwickelt.
Und würden Sie sagen, Netzwerk ist schon ein wesentlicher Treiber für unternehmerischen Erfolg?
Nicht nur. Also man muss schon ein Netzwerk haben, das ist schon richtig. Aber der unternehmerische Erfolg hängt nach meinem Dafürhalten daran, dass man an eine Sache glaubt, dass man fleißig daran arbeitet, dass man, ja, ich will mal sagen, auch versucht, Qualität abzuliefern in jeder Beziehung. Das setzt sich irgendwann durch und das macht auch den Erfolg aus.
Ich glaube, Fleiß, Qualität. Jetzt fragen sich viele, wenn sie anfangen wollen, ist jetzt die Idee entscheidend, ist der Markt entscheidend oder ist das Team, in dem ich unterwegs bin, entscheidend?
Alle drei Faktoren sind entscheidend. Also wenn diese drei Faktoren zusammen stimmen, wenn die also stimmig sind, dann haben sie Erfolg. Sollte eins dieser drei Faktoren nicht stimmig sein, werden sie es nicht schaffen können. Heute nicht mehr. Das ist einfach heute so anspruchsvoll, dessen, was wir machen. Insofern brauchen wir unbedingt diese drei Faktoren.
Würden Sie sagen, heute ist es schwieriger als früher, auf die Immobilienbranche quasi geblickt, da jetzt anzufangen?
Ja, es ist definitiv schwieriger.
Warum?
Ich sage das auch immer wieder. Ja, es ist so, ich hatte in den 80er und 90er Jahren die Möglichkeiten, dass Banken mir vertraut haben und mir das notwendige Kapital gegeben haben zu bauen. Das ist heute nicht mehr möglich. Sie können heute als junger, so wie ich damals, weiß ich nicht, 27-jähriger Mann zur Bank geht und sagt, ich hätte hier gerne mal 5 Millionen Euro, um ein Mehrfamilienwohnhaus zu bauen, da haben Sie definitiv keine Chance. Das ist unmöglich geworden. Es ist auch schwieriger geworden, insgesamt schwieriger geworden. Das ist also schwer. Heute schaffen Sie es eben nur, wenn Sie das notwendige Kapital haben, um eben so viel Eigenkapital anbieten zu können, dass die Bank dann bereit ist, das Rest zu geben und sie vielleicht auch noch Bürgen finden, die dann das Restliche absichern. Also sehr schwer geworden in dieser Zeit.
Ja, interessant, weil viele fragen sich ja, wie komme ich rein? Und wenn ich kein Netzwerk habe und kein Bürgen habe, dann ist es ja schwierig. Und vielleicht
ganz schwierig.
Thema, wir haben über Netzwerk, Umfeld, Sie haben gesagt, berufliche Netzwerke sind wichtig, aber nicht entscheidend. Eine weitere Sache ist ja häufig das Thema auch in jungen Jahren und auch später Vorbilder. Hatten Sie Vorbilder?
Na, ich hatte leider keine, weil keiner da war. So einfach war das. Ich musste mir schon das erarbeiten. Natürlich hatte ich auch Vorbilder damals, gerade hier in Hamburg. Da gab es also auch einen Projektentwickler, den ich sehr bewundert habe, weil er sehr erfolgreich Häuser bauen konnte. Und davon habe ich immer geträumt, das auch machen zu können. Damals habe ich das als unmöglichen Traum angesehen. Ich habe nicht daran geglaubt, dass das mal klappt. Damals habe trotzdem weitergemacht und bin dann ja auch irgendwann da hingekommen. Aber diese Vorbilder gab es sehr wohl.
Und haben Sie heute Menschen, die Sie inspirieren, wo Sie schauen, so das ist irgendwie beeindruckend oder das verfolge ich gerne?
Naja, also das ist ja auch immer so schwierig. Es gibt ja gerade jetzt in letzter Zeit Menschen, die unglaubliche Dinge entwickelt haben. Also wir denken an den vormaligen Eigentümer des Elbtowers, was der europaweit gemacht
René
hat.
Benko.
Ich wollte den Namen jetzt nicht so sagen. Der hat unglaubliche Sachen gemacht, auch unglaublich schöne Sachen entwickelt und gemacht. Also zum Beispiel der Elbtower ist ein wunderbares Projekt, architektonisch hochwertig, technisch hochwertig, nachhaltig. Umweltgerechtes Bauen ist hier sehr, sehr berücksichtigt worden. Also tolle Sachen. Also ich orientiere mich natürlich auch heute noch an Firmen, und lerne an bei denen auch, dass es heute sehr wichtig ist, dass man eben nicht nur, ich will das mal vereinfachen, auf einen Fuß stehen kann, sondern dass man eben auch in anderen Bereichen tätig sein sollte, um auch gewisse schwierige wirtschaftliche Phasen abzufedern. Wir passen uns in der Beziehung eigentlich, jetzt übertreibe ich mal, täglich an, aber wir ändern unsere Strukturen, unsere Businesspläne eigentlich alle 5 Jahre komplett, stellen die auf den Kopf.
Du hast eine Idee, aber noch keinen Shop? Dann hör auf zu warten und starte jetzt durch. Mit unserem neuen Partner eBay und deren neuen Durchstarterprogramm. eBay macht es dir ganz leicht. Keine Verkaufsprovision, keine Angebotsgebühren und das Ganze 3 Monate lang. Du bekommst alles, was du brauchst. Du bekommst Tools, E-Learnings, persönliche Beratung und das Wichtigste, den Zugang zu 130 Millionen Kunden. Starte also jetzt dein Business ganz ohne Risiko, mit voller Power. Den Link findest du in der Shownote. Jetzt geht's weiter. Und das ist ja auch was mit der Erfahrung dann kommt. Also auch diese Zyklen zu erkennen und zu sagen, okay, wann sind wir in einer Krise? Was ist diesmal anders und wie muss ich jetzt gerade irgendwie die Füße stillhalten oder wie muss ich jetzt gerade investieren? Wir wollen nachher nochmal über Deutschland, Europa, die Welt und quasi in welchen wirtschaftlichen Zeiten wir unterwegs sind. Meine letzte Frage zum Thema Umfeld, Vorbilder und so den eigenen Werdegang, da habe ich 2. Gibt es einen Ratschlag, an den Sie sich erinnern, oder was war der beste Ratschlag, den Sie mal bekommen haben?
Naja, der beste Ratschlag war damals eigentlich der, ziehe dein Ding durch. Ziehe dein Ding durch und versuche das, was du machst, sehr konservativ zu kalkulieren. Versuche so viel Eigenkapital als möglich einzusetzen. Versuche dich von Banken unabhängig zu machen und eben versuche dich so aufzustellen, dass du eben nicht nur auf ein Produkt oder auf eine Struktur in der Firma angewiesen bist. Das waren eigentlich die guten, gut gemeinten Ratschläge, die ich auch befolgt habe, muss ich sagen, und die mir auch sehr geholfen haben.
Und Gegenfrage, was war der schlechteste Ratschlag, den Sie mal erhalten haben?
Naja, es gibt schon Ratgeber, die mir Projekte angedient haben, die ich unbedingt hätte kaufen sollen, kaufen müssen eigentlich. Man hat dann, es ging da auch so weit, dass man sagt, wenn du das nicht machst, dann hast du diesen Beruf oder diese Dinge nicht verstanden. Die wollten mich dort auch in Projekte hinein diskutieren oder hinein verhandeln, die mir ganz sicherlich den Kopf gekostet hätten.
Ist es dann auch eine Kernfähigkeit, in den richtigen Momenten Nein zu sagen?
Ganz genau so ist es. Ich habe von mir selber immer gesagt, dass ich mutig bin, aber auch feige bin. Und man muss im richtigen Augenblick Nein sagen und auch verzichten und wenn sich die Sache auch noch so gut anhört. Man muss aber auch mutig sein, wenn man das Gefühl hat, das läuft jetzt und alles passt zusammen. Und dann muss man eben, dann muss man ran, dann darf man auch mal ganz große Dinge machen.
Ist das so ein Image der Immobilienbranche, dass dann zu viele zu gierig werden?
Ja, das ist ein ganz großes Problem, dass viele jetzt also ganz fürchterlich erwischt, so sage ich das jetzt mal. Wir sind ja in einer Zeit, in dem also Pleiten täglich stattfinden. Und das hat damit zu tun, dass einige geglaubt haben, das geht immer so weiter, wie es in den letzten 10 Jahren war. Die Mieten steigen, die Baukosten sinken, die Zinsen bleiben so niedrig. All das ist nicht richtig und einige haben sich da brutal überhoben.
Jetzt wollen wir mal einen Blick in Ihre Firma werfen. Sie sind seit 47 Jahren, gibt es quasi das Team Becken. Sie haben 80 Mitarbeiter. Sie haben schönsten Blick auf die Innenalster, gucken dann quasi in die Ferne über die Stadt. Wie betrachten Sie die letzten Jahre von der Entwicklung einer Firma? Sie haben ja diese Firma in jungen Jahren selber gegründet. Sie haben das von Grund auf, von Tag 1 selber definiert. Ihnen hat ja niemand beigebracht, wie irgendwie Leadership oder Management funktioniert. Was waren so da Ihre ersten Learnings auch, als Sie dann Mitarbeiter hatten und Mitarbeiterführung? Wie sind Sie da reingekommen? Was sind Ihre Erfahrungswerte?
Ja, ich stelle mal kurz richtig. Wir sind 80 Mitarbeiter in Hamburg, 150 in Frankfurt. Also wir sind 230 Mitarbeiter, die Industria, die inzwischen zu 100% zu uns gehört, sind auch meine Mitarbeiter. Ja, also das war in der Tat so, da gibt es ein kleines Erlebnis, das ich jetzt am besten geben kann. Als ich dann die ersten Mitarbeiter hatte und auch erste Mitarbeitergespräche geführt habe. Da war als für mich eins der wichtigsten Hinweise meiner Mitarbeiter. Einer sagte dann zu einer ganz bestimmten Zeit, Herr Beckenmann erkennt schon, dass Sie nie Mitarbeiter waren. Und fragte dann, wie er das meinte. Ja, sagt er, ein Mitarbeiter hat schon gewisse Ansprüche und ein Mitarbeiter will schon auch auf gewisse Art und Weise geführt werden oder auch behandelt werden. Und da hat er mir dann tatsächlich vorgeworfen, dass ich da gewisse Mängel hätte. Und ich habe dann natürlich danach gefragt, was er damit meint, hat das mir dann auch anständig erklärt und habe Besserung gelobt, was ich auch gemacht habe.
Ich wollte gerade sagen, ist es auch eingetroffen. Aber wie ist es, also es ist ja, es gibt auf der einen Seite, heutzutage gibt es Startups, die haben Investorengelder drin und dann hat man irgendwie 5 Mitgesellschafter, dann hat man Investoren, die einmal sagen, was machen sollen. Sie haben ja die Freiheit, fast jede Entscheidung selber zu treffen.
Ja.
Sie sind, wie viele Tage die Woche sind Sie im Büro?
7 Tage.
7 Tage, jeden Tag?
Jeden Tag.
Von morgens bis abends?
Von morgens bis abends, am Samstag allerdings nur 6 Stunden und am Sonntag sind es dann 2, maximal 3.
Da kann ich ja sagen, haben wir fast Gemeinsamkeiten. Wir sind nur Samstag nichts im Büro, aber Sonntag gehen wir auch. Ja. Da ist einfach schön Ruhe, da schafft man viel. Ja. Wie hat sich aber auch wie würden Sie Ihre Art von Führung beschreiben?
Naja, also da gab es ja eine Zeit lang der Vorhalt, den ich mir gefallen lassen musste. Und der war wohl auch so, bis 2006 war das so, dass ich meine Firma patriarchisch geführt habe. Also ich bin morgens in die Firma gekommen und habe den Leuten gesagt, was sie tagsüber zu machen haben oder auch den nächsten Tag. Das war der Führungsstil zu der Zeit. Danach ist der schon auch etwas anders geworden. Es gab dann Geschäftsführer, die auch Verantwortung hatten, die dann Mitarbeiter geführt haben. Und ich quasi die Geschäftsführer. Ja, ich gebe zu, dass ich sehr hohe Ansprüche habe, das gebe ich zu.
Das ist ja gut.
Ja, bin aber auch loyal gegenüber meinen Mitarbeitern. Das zum Beispiel gibt es bei mir Mitarbeiter, die, für die es wahrscheinlich besser wäre, wenn sie heute was anderes machen würde. Aber ich bin denen so dankbar, dass sie loyal Jahrzehnte an meiner Seite gestanden habe und ich sie auch aus diesem Grund weiter beschäftigen werde. Also Loyalität ist ganz, ganz wichtig, auch den Mitarbeitern gegenüber. Verständnis für deren Probleme, und die hatten wir ja in letzter Zeit ganz besonders. Ich denke an die Zeit Corona. Da musste man schon auch sehr auf seine Mitarbeiter eingehen. Man kann nicht alle Wünsche erfüllen. Ich denke da ja an Homeoffice, das ich von Anfang an abgelehnt habe. Da gab es dann aber auch einige, die das dringend wollten. Und die haben dann woanders auch einen guten Platz gefunden.
Ich erinnere mich so ein bisschen, wir hatten vor einigen Monaten Karl Gernandt hier auch bei uns zu Gast und wir haben darüber gesprochen, er ist ja quasi als Konzernmanager mit einem Herrn Kühne unterwegs, der jetzt quasi auch beim Elbtower dabei ist. Und dann haben wir auch über das Thema Führung gesprochen und wie Herr Kühne führt, wie er führt. Und ich fand diesen Vergleich, und wir sind nachher nochmal beim HSV auch dabei zu sagen, wie schafft man es, eine Firma so lange kontinuierlich weiter voranzutreiben? Wie bleiben Sie hungrig? Wie treiben Sie Ihre Mitarbeiter? Was motiviert Sie und wie motivieren Sie eigentlich die anderen?
Ja, wir motivieren sie schon, indem wir eben auch besondere Projekte entwickeln. Und ich denen auch immer wieder sage, dass es auch für sie eine unglaubliche Erfolgsgeschichte ist, derartige Projekte zu entwickeln. Denken wir mal an den Elbtower. Wer also an den Elbtower mitarbeitet, das später in seinem Lebenslauf darstellen kann, der wird keine Probleme mehr haben, in diesem Bereich Jobs zu finden, auch gute Jobs zu finden, hochbezahlte Jobs zu finden. Das ist schon wichtig. Und was ich auch immer wieder versuche, den Leuten klarzumachen, dass Erfolg auch eine Art Glücksgefühl ist. Und wenn wir zusammen so ein Projekt entwickeln und wir kriegen es tatsächlich hin, dass wir das, was wir uns überlegt haben, dann hinterher fertig sehen können, erfolgreich sehen können, auch wirtschaftlich dann dabei Erfolg haben, das motiviert unheimlich und das motiviert wirklich sehr viele bei mir, machen das so.
Sie haben in Ihrem Leben wahrscheinlich schon hunderte Bewerbungsgespräche geführt. Woran erkennen Sie talentierte Menschen?
Nicht am Zeugnis. Also da kommen ja viele mit Zeugnissen und es kommen auch viele mit Zeugnissen, die andere Firmen ausgestellt. Daran erkenne ich das überhaupt nicht, weil es heute auch nicht üblich ist, dass man also Zeugnisse so schreibt, über einen Mitarbeiter, wie sich dann tatsächlich die Zusammenarbeit dargestellt hat. Das sieht heute ganz anders aus. Also ich mache das eher im Gespräch und versuche, seine Werte herauszufinden. Und ich versuche vor allen Dingen herauszufinden, wie sehr er bereit ist, sich zu engagieren. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wenn ihm das eine oder andere fehlt, auch im fachlichen oder im beruflichen Bereich, das kann er lernen bei uns. Aber das Engagieren, die letzte Meile zu gehen, sage ich immer so gern, das steckt in einem drin, das werden Sie aus einem Zeugnis nicht herausfinden.
Wie bewerten Sie das Verhältnis Talent versus Disziplin?
Also Disziplin ist extrem wichtig, das muss ich schon sagen. Talent ist natürlich für bestimmte Bereiche auch in meiner Firma ganz wichtig. Also zum Beispiel, ich glaube, dass ein guter Architekt viel Talent haben muss. Und wenn einer kein Talent hat, dann sollte er nicht Architektur machen, dann sollte er vielleicht Statik machen. Oder aber wenn er beides nicht kann, dann sollte er Projektentwickler werden, so wie ich. So, und man muss eben das finden, was man besonders gut kann, daran muss man dann auch glauben irgendwann. Und dann hat man auch Erfolg. Also jemandem Talent beizubringen, halte ich für unmöglich.
Wie finde ich mein Talent?
Ja, indem Sie vieles ausprobieren, indem Sie also vieles machen und dann erkennen, was Sie am besten können. Also mein Talent war es, Leute zusammenzubringen und zu erkennen, wo ich Leute richtig einsetzen kann und zu erkennen, was für mich also die wirtschaftlich auch die beste Lösung ist. Natürlich auch später gepaart auch mit guter Architektur. Ich bin kein guter Architekt, aber ich habe ein Gefühl für gute Architektur. Und ich kann auch gute Architektur beurteilen. Ich kann sie nur nicht entwerfen.
Spannend. Jetzt würde ich gerne mal in das Jahr 2006 springen. Wir sind kurz vor der Finanzkrise. Wir sind in dieser schönen Stadt Hamburg. Es gibt einen Projektentwickler namens Dieter Becken. Und nehmen Sie uns mit, es gab in diesem besagten Jahr gab es einen großen Deal, einen Portfolio-Deal von, sagen und schreiben, 650 Millionen mit Morgan Stanley. Wie ging das los? Wo stand Dieter Becken 2006? Wie kam dieser Deal zustande und was hat das eigentlich danach für Sie bedeutet?
Ja, also dieser Deal hat eigentlich eine Vorgeschichte, die ich würde mal sagen, die 20 Jahre alt ist. Ich will das nur in zwei Sätzen versuchen darzustellen. Ich habe vor 2006 ausschließlich für den eigenen Bestand gebaut. Und das haben Sie ja vorhin schon gehört, ohne Eigenkapital. Was ich lernen musste in diesen 20 Jahren ist, dass man Immobilien, die man auch ohne Eigenkapital, ausschließlich mit Fremdkapital baut, keine Chance haben, langfristig zu überleben. Es ist einfach so, dass ein Mieter auszieht, ein Haus kaputt geht, vielleicht auch keine Mieter gefunden werden, die Mieten sinken und das würde bei einem vollfinanzierten Gebäude dann irgendwann dazu führen, dass man in die Insolvenz geht. Und daraus habe ich dann entwickelt, dass ich meine Firma und meinen Businessplan, meine Strategien völlig neu ausrichten muss. Ich musste einfach mit mehr Eigenkapital in Gebäude hineingehen. Und habe 2002 entschieden zu sagen, dass ich all die Häuser, die ich gebaut habe, und ich habe jedes einzelne Haus geliebt, ich hatte eine unglaubliche, auch emotionale Verbindung zu diesen Häusern, habe ich entschieden, alles zu verkaufen. Das war eine strategische Entscheidung, die ich geführt habe, dass ich genau 2006, am 22. Dezember, verkauft habe. Das Timing war schieres Glück, denn ein halbes Jahr später brach der Markt zusammen und ich hätte dieses Portfolio, das ich damals für 650 Millionen Euro verkauft hatte, nicht mehr verkaufen können. Da hätte ich also lange warten müssen und ich weiß auch gar nicht, ob ich die Zeit überstanden hätte. Also eine strategische Entscheidung mit viel Glück im Timing.
Aber es ist schon viel Strategie dahinter, wenn Sie sagen, 2002 kam die Entscheidung, dieses Portfolio zu veräußern.
Ja.
Wie lange hat diese Anbahnung dann quasi auch gedauert? Also uns interessiert ja so ein bisschen, wie sieht der War Room aus? Wie laufen solche Verhandlungen? Sitzen sich dann große Tische und es gibt viel Kaffee und es wird die Nacht durchgearbeitet? Wie sieht das aus, Herr Becken?
Ja, also auch da könnte ich jetzt hier abendfüllend erzählen. Ich will mal versuchen, dass ich das auch etwas kürzer hinkriege. Also diese Entscheidung 2001, 2002 ist gefallen, weil weil mir natürlich auch dann die Dinge passiert sind, die dazu führen, dass so ein Immobilienbestand, der sehr groß war, 650 Millionen immerhin sehr groß war, dann scheitern kann, strandet, sagt man heute. Es ging damals Philipp Holzmann pleite, war eine riesige Insolvenz. Ich war der größte Auftraggeber von Philipp Holzmann, also für die Insolvenz kann ich nichts. Und dass ich jetzt da Auftraggeber war, Volumen etwa 300 Millionen Euro, hat mich an den Rand meiner Firma gebracht. Also das wäre fast schief gegangen. Das konnte ich dann überstehen. Und was auch ganz wesentlich in dieser Zeit passiert ist, die Bankenwelt hat sich verändert. Also es wurden, ich vereinfache das jetzt, also Eigenkapital musste jetzt dringend vorhanden sein, nachgewiesen werden, musste da sein. Die Eigenkapitalquote wurde massiv erhöht. Wenn ich also damals mit null Eigenkapital oder vielleicht auch mit 5% Eigenkapital, das ich in Form von Eigenleistungen dargestellt habe, ausgekommen bin, waren das ja 20%, 30% Eigenkapital. Das Geld war schlicht nicht da. Das konnte man nicht haben, nicht in meinem Fall. Also wenn ich all diese Fakten zusammenaddiere, dann musste ich eine Entscheidung fällen, wie soll das weitergehen. Und die einzige richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt war, nochmal von vorne anzufangen, alles zu verkaufen, möglichst einen Gewinn zu vereinnahmen und mit diesem Gewinn dann neu zu starten mit Eigenkapital. Und ich habe diesen Umbruch, der soll ich ihn mal nennen, diesen Neuanfang auch genutzt, nicht nur mehr Eigenkapital einzusetzen, sondern auch meine Firma komplett auf den Kopf zu stellen. Wenn das vorher eine patriarchisch geführte Firma war, haben wir jetzt eine Firma gegründet, die von Geschäftsführern gegründet waren. Und es gab noch einen wesentlichen Unterschied. Bis 2006 war ich ein privat haftender Unternehmer, das schafft auch nicht jeder nervlich durchzuhalten über so viele Jahre. Und auch das habe ich geändert. Ich habe dann später meine Projekte über Gesellschaften entwickelt und dort haftete dann immer nur die einzelne Gesellschaft. Das war für mich natürlich auch ein wichtiger Schritt, ein wichtiger Punkt für meine Entwicklung.
Erinnern Sie noch den Tag, den Unterschrift mit JP Morgan?
Morgan Stanley. Ja, den erinnere ich sehr genau. Das war so ein bisschen dramatisch. Also wie das aber immer so ist bei Notarverträgen in dieser Größenordnung. Es fehlen dann immer noch Unterlagen, bevor man dann anfängt zu lesen, also den Notarvertrag praktisch zu machen. Der fing dann erst um 4 Uhr nachmittags an. Hatte der Notar die Möglichkeit, den Vertrag vorzulesen mit den unglaublichen Anhängen, die also den ganzen Raum ausgefüllt haben hier damals. Und innerhalb des Vertrages gingen dann auch noch Verhandlungen los und richtig große Diskussionen, wer was liefert oder wer was liefern muss und wer nicht und was alles beigebracht wird, um das darzustellen. Und dieser Vertrag dauerte von 4 Uhr nachmittags bis nächsten Morgen 10 Uhr. Und wir hatten dann tatsächlich das Problem, das war noch in einer Zeit, wo der eine oder andere geraucht hat in geschlossenen Räumen. Das ist dann, glaube ich, erst später unüblich geworden. Und man wurde dann gefragt, ob man rauchen kann. Ich habe das immer verneint. Ich habe gesagt, nein, das bitte ich, tu es nicht. Dann wurde ich nachts irgendwann gefragt, ob man sich was zu essen bestellen könnte. Auch das habe ich verneint, in der Hoffnung, dass der Bedarf nach Essen und Rauchen so groß wurde, dass es schneller geht. Ja. Und da habe ich das tatsächlich hingekriegt. Keiner hat was gegessen, keiner hat geraucht. Trinken durfte man natürlich, das hätte ich nicht verbieten können. Und haben dann morgens um 10 Uhr tatsächlich den Vertrag hinbekommen. Und ich habe geglaubt, dass ich jetzt also befreit bin, glücklich bin, war völlig übermüdet, weil natürlich auch die Tage vorher nachts gearbeitet wurde und bin dann nach Hause gefahren, bin sofort ins Bett gegangen und musste feststellen, dass ich nicht schlafen konnte. Also dann tatsächlich 2 Tage nicht geschlafen, weil so viel Adrenalin und so viel Aufregung noch gespeichert war, die dann erst so ganz allmählich rausgekommen ist. Und das erste richtige große Glücksgefühl hatte ich dann als das Geld da war und ich dann plötzlich auf meinem Konto eine Summe sehen konnte, die ich mir niemals hätte vorstellen können.
Ich wollte gerade sagen, ich versuche mir vorzustellen, von dem kleinen Jungen aus Mecklenburg-Vorpommern, der dann im Lager in Tornisch ist und der dann irgendwann nach Closing diese Summe aussieht. Also, was ist das? Ist das Glück? Ist das Stolz? Ist das Erleichterung?
Also ich würde mal sagen, bei mir in erster Phase Erleichterung. Und vielleicht dann auch in einer weiteren Phase, Mensch, da hast du Glück gehabt. Ne? Das war auch, oder richtig entschieden, das war eigentlich auch ein wichtiger Punkt. Und dann, was für mich wahrscheinlich viel wichtiger war, die Vorfreude, wie kann ich jetzt weitermachen? Ich konnte jetzt viel gesicherter weitermachen. Ich konnte viel mehr machen. Das war mir auch wichtig. Und das waren so die drei Gefühle, die ich in der Zeit danach hatte.
Sie hätten ja vielleicht auch an dem Punkt sagen können, jetzt bin ich durch.
Hätten die meisten gemacht. Gesagt haben, das reicht mir jetzt und ich widme mich anderen Dingen. Das war nie mein Anspruch. Ich habe auch nicht mal im Entferntesten darüber nachgedacht, nachdem ich verkauft habe, zum Beispiel meine Mitarbeiter zu entlassen. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt etwa 60 Mitarbeiter. Ich weiß das heute gar nicht mehr so genau. Nein, im Gegenteil. Ich habe darüber nachgedacht, wie kann ich Mitarbeiter einstellen? Ich habe darüber nachgedacht, wie kann ich das Geld jetzt einsetzen? Welche Projekte kann ich jetzt kaufen? Wie kann ich optimieren? Wie kann ich die Fehler aus der Vergangenheit jetzt beseitigen und nicht mehr machen? Und daraus ist was Tolles geworden.
Ja, wo kommt das her? Wo kommt dieser ständige Antrieb her, zu sagen?
Ja, auch das werde ich sehr oft gefragt. Ich glaube tatsächlich, dass das die Zeit meiner ganz frühen Jugend ist. Also da gab es schon Zeiten von Not, Verzicht, Integrationsprobleme hier als Flüchtlingskind durchkämpfen. Das war eigentlich so ein bisschen mein Leben in meiner Jugend. Das war wirklich nicht sehr leicht. Und ich kann mir vorstellen, dass da der Drang entstanden ist, unbedingt etwas auf die Beine zu stellen, erfolgreich zu sein. Das war mir extrem wichtig.
Wissen Sie noch als Kind, bevor Sie Maurer geworden sind, was Sie eigentlich werden wollten?
Ja, Förster.
Förster?
Das weiß ich ganz genau. Ich wollte immer Förster werden.
Warum?
Naja, also dieses kleine Dorf, wenn Sie jetzt durch Langsdorf fahren, werden Sie sehen, dass da ganz viel Wald ist.
Ich war bald vorbei. Ich schicke
ja, genau,
ein Bild.
Sie werden es sehen. Mein Spielplatz war jetzt nicht der Spielplatz in einer Großstadt, sondern der Wald. Ich war im Wald. Und die Natur, Wald, das hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich habe mir dann einen Jäger vorgestellt, der mit einem Schießgewehr durch den Wald spaziert und dort Bäume erntet oder Tiere hegt und pflegt.
Aber dann kann man ja sagen, Sie haben Ihren Kindheitsberuf jetzt ja auch wirklich wieder zum Leben erweckt. Sie sind ja liebender Jäger, Sie sind sehr aktiv in der Försterei, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ist das so ein bisschen den Kindheitstraum dann zu erfüllen?
Ja, vielleicht auch das, ja, doch. Ich würde mal sagen, da kommt es auf jeden Fall her. Ich muss das aber auch nochmal erweitern. Es gibt bei mir zwei, ich nenne jetzt mal die Jägerei als Hobby, das ich leider erst sehr spät angefangen habe, muss ich sagen. Ich bin erst vor 6 Jahren Jäger geworden. Aber ich habe noch eine zweite Leidenschaft, die mir genauso wichtig ist wie die Jagd. Ich bin Kunstsammler. Und zwar sammle ich Kunst aus dem 19. Jahrhundert, Düsseldorfer Schule, und besitze da inzwischen doch eine erhebliche Sammlung. Und diese beiden Hobbys, die füllen mich tatsächlich aus. Obwohl, und das bedauere ich sehr, einfach zu wenig Zeit für diese beiden Hobbys finde. Aber ich nehme jede Sekunde, die ich kriegen kann, um mich mit diesen beiden Sachen zu beschäftigen.
Herr Becken, Sie lieben es doch, 7 Tage ins Büro zu gehen. Von daher ist ja immer ein Trade-off. Aber
naja, sonntags nur 2 Stunden, habe ich ja ein paar Stunden.
Sehen Sie? Von daher, bitte. Bevor nochmal um das Thema in Ihren Alltag und wie Sie abschalten und was quasi die Hobbys sind, ich würde nochmal gerne, weil auch das beschäftigt uns ja irgendwie immer. Das eine ist zu sagen, ich habe auf einmal diesen Glücksmoment, wo ich sehe, da ist eine Summe. Ich habe aber gleichzeitig wieder in meinem Kopf das Rattern, okay, was mache ich mit meinen Mitarbeitern? Wie kann ich wieder mehr einstellen? Ich habe mehr Sicherheit, ich kann größere Projekte entwickeln. Waren Sie ein oder sind Sie ein Kopf- oder ein Bauchmensch?
Auch da würde ich wieder sagen, sowohl als auch. Also auf dem Bauch heraus habe ich sehr oft entschieden, gewisse Dinge nicht zu machen, worüber ich mich heute sehr freue und sehr glücklich bin. Ich habe aber auch im Bauch heraus entschieden, Dinge zu machen. Also zum Beispiel in der Esplanade ein sehr teures Bürogebäude zu bauen. Und der Kopf hat dann dafür gesorgt, dass ich neben diesem Haus noch ein Haus bauen kann, was dann wieder zum Erfolg geführt hat. Also ich denke, sowohl als auch Bauch ist schon auch ein wichtiges Instrument für mich gewesen, erfolgreich Geschäfte zu machen.
Bauch, mutig sein, also dann ins kalkulierte Risiko
feige zu gehen. Feige sein, ganz wichtig, darf man nicht vergessen. Also wenn einer nicht feige ist, sondern nur mutig ist, dann führt das irgendwann zum größten Wahn. Dann führt das irgendwann dazu, dass man sich überhebt und wirklich daran glaubt, dass alles immer so positiv weitergeht.
Das ja, das ist ja auch eine Lernkurve. Sie haben ja gesagt, am Anfang war ich so naiv und habe mich in diesen Friseursalon gesetzt und habe gedacht, jetzt kommen die Aufträge rein. Also ja. Das ist ja eine gewisse Naivität, die man irgendwie am Anfang braucht, um zu sagen, okay, dann falle ich jetzt mal auf die Nase und merke nach 2 Jahren, die Aufträge kommen doch nicht so rein und ich muss jetzt erstmal die Schaltpläne zeichnen. Was hilft Ihnen vor so besonders großen oder wichtigen Verhandlungen? Haben Sie so eine Taktik für sich? Haben Sie da irgendwas für sich entwickelt, was wir von Ihnen lernen können, wie man solche Verhandlungen angeht?
Na, also wenn ich große Verhandlungen führe, ist das Allerwichtigste, sich gut vorzubereiten. Also die Vorbereitungsphase ist, denke ich mal, das Entscheidende. Die Verhandlung selbst und auch das Ergebnis der Verhandlung steht meistens ja vorher schon fest, bevor wir anfangen zu verhandeln, weil wir uns eben so vorbereiten. Und wir wissen ganz genau, wo wir hinwollen. Und wenn wir merken, dass das Ganze in der Verhandlung in eine Richtung geht, dann muss man eben nachverhandeln oder man steigt aus einer Verhandlung aus. Das passiert mir täglich.
Mhm. Das ist wahrscheinlich, also ja, täglich. Elbtower ist ja auch so ein Thema. Also es wird
jeden Tag haben wir im Elbtower Verhandlungen, da sind Gewerke zu vergeben, also der Betonbauer, die Fassade, die Heizung, der Elektriker, was auch immer, die Mietverträge, die Kaufverträge. Wir haben jeden Tag Verhandlungen, aber wir bereiten uns auch auf jede Verhandlung sehr akribisch vor. Also auf diese Verhandlungen Elbtower, die ja hauptsächlich mit der Stadt stattfinden, haben wir uns ein Jahr vorbereitet.
Und ein Jahr Vorbereitung, also komplette Zahlen, Tiefe zu verstehen.
So ist es. Und wenn man das nicht macht, führt das natürlich oft dazu, dass man scheitert. Also das kann sehr, sehr, sehr schief gehen. Man muss schon genau wissen, wohin man will, was man will. Und das in vielen Bereichen auch absichern. Also die Rechtlage, die Finanzsituation, ne? Das Potenzial der Teams. Also da ist so wahnsinnig viel zu berücksichtigen.
Und meistens spricht man nur von den erfolgreichen Deals, aber es gibt ja auch ganz, ganz, ganz viele Deals, die man nicht gewinnt, wo man dann irgendwie nur Zweiter in der Ausschreibung ist.
Ja, ein ganz prominentes Projekt, bin ich leider nur Zweiter geworden, ist gerade letzte Woche bekannt gegeben worden. Ich hätte gerne das Holzenareal gebaut.
Warum?
Naja, es ist einer der größten zusammenhängenden Wohnbebauungen in Hamburg, der letzten Größen, so muss ich sagen. Mir hat auch der Bebauungsplan sehr gut gefallen. Also das, was Altona sich da hat ausgedacht, fand ich also sehr, sehr gut. Und auch diese Lage ist genau die Lage, in der ich gerne Wohnungen baue. Ich baue wahnsinnig gern öffentlich geförderten Wohnungsbau. Und das hätte da auch sehr gut hingepasst. Und das hätte ich sehr gerne gemacht. Ein Mitbewerber ist erfolgreicher gewesen.
Dann sagt man sich dann Glückwunsch und kann...
Ja, also ich gratuliere dieser Firma, ich will jetzt den Namen nicht sagen, weil noch nicht unterschrieben ist, gratuliere. Die haben dort einen guten Job gemacht, den ich sehr bewundere und die werden sehr erfolgreich sein mit diesem Projekt.
Und das ist ja auch eine Kunst dann anzuerkennen und zu sagen, okay, ja, ne, da ist sportlich zweiter Platz.
Ja, natürlich.
Eine Frage noch, die auch bei einigen... Ja, die Nackenhaare hochsträuben lassen, bei anderen nicht. Was halten Sie von dem Begriff Work-Life-Balance?
Ja, das ist ein ganz guter Punkt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich will mal sagen, dass ich mich jetzt hier nicht zu unpopulär ausdrücke. Also, was ich bemängel in Deutschland ist, dass wir Deutschen weniger leistungsbereit sind. Also, ich fordere mehr Leistungsbereitschaft. Von allen, das muss man so sagen. Da hat sich doch eine ganze Menge geändert. Und da spielt natürlich auch Work-Life-Balance eine Rolle. Man ist doch bestrebt, heute weniger zu arbeiten. Die Diskussion ist ja in aller Munde und wird eigentlich seit vielen, vielen Jahren geführt, möglichst natürlich bei gleichen oder höheren Gehalt. Und man lässt sich also auch Zeiten einräumen, beurlauben, weil man eben größere Reisen machen will. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Nur in dem Wettbewerb, in dem wir stecken und dort erfolgreich zu sein, das kriegen wir eigentlich nur hin, wenn wir fleißig arbeiten, wenn wir leistungsbereit sind und ich sage es immer wieder und so gerne, wenn wir die letzte Meile gehen. Und das kommt uns gerade ein wenig abhanden.
Warum kommt uns das abhanden? Lohnt sich Leistung nicht mehr?
Ich glaube, das ist eine Einstellung der Menschen. Da ändert sich auch kulturell etwas in den Menschen. Das sind Forderungen, die heute gestellt werden, die gar nicht mal darin begründet sind, dass die Leute faul sind. Das meine ich überhaupt nicht. Ich glaube eher, dass sie eben erleben wollen, ne? Dass sie schöne Dinge sehen wollen. Dass sie mehr Zeit haben für die Familie, für sich selbst. Ich denke, das spielt dort eine große Rolle.
Was ja alle schöne Dinge sind. Ja. Aber wo wir uns dann quasi auch als Standort fragen müssen, also wie lange erträgt sich das noch? Und wir führen ja auch immer die Diskussion, auf der einen Seite sind wir zu satt und wollen wir unseren Wohlstand erhalten, der uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind?
Ich denke, das hängt auch damit zusammen. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel, das erst seit letzter Woche in der Presse kolportiert wird. In Amerika arbeitet der einzelne Mensch 500 Stunden länger als der Deutsche im Jahr. Das ist ein unglaublich großer Unterschied. Ne?
In China noch mehr.
In China wahrscheinlich noch mehr. Und das wird auch der Grund sein, weil die uns wirtschaftlich dort definitiv überholen werden, ne? Und besser dastehen.
Wie schaffen Sie dann Ihre Work-Life-Balance? Also Sie haben schon gesagt, ist es die Jagd, ist es dann rausgehen, in die Natur gehen, ist es Kunstsammlung, schalten Sie da ab?
Ja, also wenn ich meine Düsseldorfer Schule sehe und auf den Bildern immer wieder, das ist ja das Besondere, immer wieder was Neues entdecke, auch wenn ich die Bilder schon 10 Jahre habe. Ich sehe dann immer noch dort einen Vogel oder dort eine Blüte oder dort ein Lichtspiel, das ich vorher nicht gesehen habe. Auf der Jagd, man muss auch Jagd nochmal vielleicht etwas besser definieren. Jagd ist ja auch Hegen und Pflegen in der Natur. Also die Natur ist natürlich was besonders Schönes. Das Hegen und Pflegen ist was Schönes. Das Jagen auch. Das Jagen ist aber genau definiert. Also das Jagen hat so wenig mit Totschießen zu tun. Es hat damit zu tun, dass man kranke Tiere entnimmt, um eben den Bestand zu erhalten, zu pflegen, zu vergrößern. Also ich bin besonders stolz darauf, dass es mir in meinem Revier gelungen ist, Rotwild, also die Hirsche, die jeder kennt, diesen Riesengewein, große Tiere, mächtige, sehr imposante Tiere bei mir anzusiedeln und sie dort als Standwirt bezeichnen zu können. Das ist für einen Jäger die höchste Auszeichnung.
Mhm. Ich wollte immer Imker werden. Also vielleicht können wir Imker und Jäger ja nochmal zusammenkommen.
Ja, also ich biete hier an, kommen Sie bitte in mein Revier, stellen Sie dort Ihre Kästen auf, denn die Bäume und die Blumen und andere Dinge brauchen die Bienen.
Deal, machen wir. Okay, noch bin ich kein Imker, aber dann habe ich ein Ziel, was in den nächsten Jahren passieren kann. Jetzt sind wir so ein bisschen an dem Punkt, wo wir bewegen uns gerade dahin, Work-Life-Balance, was passiert gerade in Deutschland? Wir haben schon irgendwie angeschnitten, es gibt irgendwie wirtschaftliche Umbrüche. Wir stecken vermutlich in einer Krise. Sie haben gesagt, es gibt jeden Tag irgendwelche Pleiten in der Immobilienbranche und darüber hinaus. Was ist Ihr aktueller positiver Blick auf Deutschland?
Naja, also der positive Blick auf Deutschland ist, dass wir hier auf eine Gesetzesgrundlage arbeiten, die außerordentlich verlässlich und gerecht ist. Das würden Sie in anderen Ländern so nicht hinbekommen. Das ist für uns, für mich ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Das ist, denke ich, außerordentlich positiv. Sie sprachen von Krisen. Ja, wir befinden uns gerade in einer extremen Krise im Immobilienbereich. Das hat ganz viele Faktoren, sind der Hintergrund dafür. Die Welt wird auch nach dieser Krise in Sachen Immobilien eine andere sein. Das ist auch ganz klar zu erkennen. Deswegen sind wir auch gehalten, uns Gedanken darüber zu machen, was machen wir nach dieser Krise, wenn das wieder anders geht. Und auch dieser Plan steht schon. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir auch diese Krise meistern werden.
Wann ist denn das Ende dieser Krise?
Ja, also da habe ich so Standardaussagen. Ich muss jetzt die Krise unterscheiden bei uns. Da gibt es ja den Wohnungsbau und dann gibt es den gewerblichen Bau und dann gibt es noch auch den Bereich Einkaufszentren, Hotels, solche Geschichten. Aber ich fange mal damit an. Ich denke mal, im Wohnungsbau stehen wir kurz davor, dass die Krise beendet ist. Also wir haben den Tiefpunkt jetzt verlassen. Wir befinden uns im Aufstieg des Marktes. Was will ich damit sagen? Wir werden wieder Wohnungsbau machen können in naher Zukunft. Es ist noch nicht so weit. Das wird noch einige Monate dauern. Das hängt damit zusammen, dass sich die Zinslandschaft ändert, dass die Baupreise nicht mehr steigen, dass der Staat fördern muss, wenn er bezahlbaren Wohnraum haben wird. Das wird er auch tun, denke ich mal. Und aus dieser Mischung wird es sich wieder lohnen, Wohnungen zu bauen. Zurzeit lohnt es sich nicht. Was ein ganz anderer Punkt ist und auch eine ganz andere Sichtweise benötigt, ist der gewerbliche Bau, also Büros. Ich bin ja auch im Bürogebäude, im Büro bauen groß geworden, muss man das sagen. Wir machen auch Wohnen. Viele glauben, dass Becken nur Glaskästen baut. Das ist völliger Quatsch. Wir bauen auch Wohnen, auch im großen Stil Wohnen und auch sehr gerne, muss ich sagen. Der Gewerbebau liegt einfach ganz sehr simpel ausgedrückt, liegt da nieder. Es gibt überhaupt keine Nachfrage mehr nach Bürogebäuden. Der Leerstand steigt und steigt und steigt. Man kann heute wirtschaftlich Büros nicht mehr errichten, weil eben die Zinsen so hoch sind, die Baukosten so hoch sind, die Grundstückspreise so hoch sind und das Allerwichtigste, keine Nachfrage da ist. Also keiner mietet heute mehr oder wenige, also keiner, das gibt's ja nie, Ausnahmen bestätigen da immer die Regeln, mietet mehr heute Büroflächen, das ist einfach, das ist der Fakt. Und in diesem Bereich gibt es eben auch die größten Insolvenzen und insofern glaube ich, dass die Zukunft die sein wird, dass wir etwa 5 bis 6 Jahre brauchen, bis sich die Märkte ein ganz klein wenig wieder gefangen haben. Und danach wird es einen ganz anderen Markt geben. Der Markt wird viel kleiner werden. Wir haben einfach nicht mehr den Anspruch, den großen Anspruch nach Büroflächen. Da hat Homeoffice ganz viel dazu beigetragen. KI trägt ganz viel dabei. Wir werden es einfach nicht mehr brauchen. Der Markt wird kleiner, aber auch die Mitbewerber werden weniger. Insofern wird sich wahrscheinlich für uns gar nichts ändern. Wir müssen eben nur sehen, dass wir die richtigen Flächen bauen beziehungsweise die richtigen Lagen entdecken, in denen Büromieter eben mieten wollen.
Also Sie sagen auch, Größe setzt sich durch. Also Sie haben einfach das Durchhaltevermögen quasi, ja, diese Krise dann irgendwie auszustehen.
Ja.
Um diese Wirtschaftslage oder diese Immobilienkrise mal konkreter zu machen, ich glaube, das beschäftigt mich und viele andere ja auch, wenn man sich jetzt den Wohnungsmarkt anschaut, dann ist es, also da sind die Preise ja teilweise absurd. Ich habe jetzt mal geschaut, bevor wir gesprochen haben, hier in Eppendorf, in bester Lage in Hamburg, kostet so ein WG-Zimmer mal schnell ab 700 Euro.
Ja. Was bedeutet das für den Quadratmeter, haben Sie da ein Gefühl?
Ich glaube, wir sind so bei 25 Euro teilweise.
Genau. Also ich vor 6 Jahren etwa, ein Interview gegeben habe, ich weiß nicht, NDR oder auch Presse, da habe ich behauptet, dass in Deutschland aufgrund der Situation die Preise, die Wohnpreise von etwa 15 Euro auf 25 Euro steigen werden. Es gab einen Shitstorm. Ich habe Briefe bekommen, ich wurde teilweise beschimpft, wie ich dann davon ausgehen könnte. Ich habe es begründet, warum das so war. Es ist keiner oder die wenigsten, vor allen Dingen Nutzer nicht, die Mitbewerber und Fachleute sehr wohl, haben verstanden, dass das dahin kommen wird. Und diese 25 Euro, das wird unsere Normalität sein für die nächsten Jahre. Und ich prophezeiere noch weiter steigende Mieten. Wir werden Mieten bekommen, wie sie in New York, in London, in Paris, in Rom schon seit vielen Jahren üblich sein werden. Und womit wir auch unbedingt leben müssen, der Anteil der Einnahme, des Gehalts, sagen wir mal, in dem Fall, wird größer werden für Wohnraum.
Ich habe so ein bisschen über den Traum des deutschen Eigenheims nachgedacht. Weil wenn ich meine Eltern anschaue, ich bin in einem kleinen Dorf außerhalb von Hamburg groß geworden und die konnten sich damals mit einem durchschnittlichen Gehalt, konnten sie sich irgendwie ein Grundstück mit einem Haus kaufen. Und wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis mich umschaue und da sind sechsstellige Gehälter teilweise dabei, die keine Häuser finden,
ja,
wo ich mir frage, und jetzt kommen wir auch wieder zu verschiedenen Punkten, auch zu sagen, so lohnt sich Leistung noch und wir sind nicht mehr so anspruchsvoll. Ist dieser Traum vom Eigenheim vielleicht auch so ein bisschen gestorben? Weil viele junge Menschen sehen das gar nicht mehr als reale Chance, sich in absehbarer Zeit nochmal ein Eigenheim zu kaufen. Und wir Deutschen sind ja, ich glaube, weltweit oder europaweit sind wir eh schon immer das Schlusslicht gewesen. Wir lieben ja das Mieten.
Ja, aber da muss ich schon dagegen halten. Also ich habe gerade in München 200 Eigentumswohnungen gebaut. Eine Eigentumswohnung ist ja auch ein Eigenheim, so muss man dazu sagen. Und muss feststellen, dass die Nachfrage enorm ist. Also das Problem ist ein ganz anderes. Kann ich mir das Eigenheim leisten, ist die Frage. So, und oft kann man es eben nicht, weil ein Eigenheim teuer geworden ist. Das hat auch wieder ganz viele Hintergründe. Ich glaube aber, wenn ein Eigenheim wieder bezahlbar wird, durch geringere Grundstückskosten, vielleicht sogar sinkende Baukosten, indem man also dort auch an den Qualitäten schraubt und vielleicht auch seriell baut. All diese Dinge spielen dort eine Rolle. Ich bin sicher, wenn Eigenheim angeboten werden, bezahlbar ist, werden sich viele, viele, viele zugreifen. Also da bin ich ganz sicher. Ich glaube nicht, dass dieser Drang oder das Bedürfnis dort so weit eingebrochen ist. Ja, auch eingebrochen, aber nicht in dem Maße, dass man heute sagen kann, also es lohnt sich nicht mehr, ich gehe nur noch in eine öffentlich geförderte Wohnung oder miete mir eine möglichst billige Altbauwohnung. Das glaube ich nicht.
Und das ist aber auch die Diskussion, die ich so ein bisschen in den Medien verfolge. Das eine ist, können sich die Menschen, also die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Es gibt aber auch zu wenig Eigentum teilweise, weil zu wenig gebaut wird. Auch die staatliche Quote wird irgendwie jährlich bislang aus verschiedenen Faktoren dann irgendwie nicht getroffen. Dann, ich als Laie, werfe da manchmal den Blick nach Berlin, wo es dann jetzt wieder den Mietpreisdeckel gibt. Da wurden zum einen Wohnungen aus dem Markt genommen. Und es gibt ja dann immer die Argumentation zwischen Immobilienwirtschaft, die sagt, okay, sämtliche Anreize werden nicht mehr gegeben. Und auf der anderen Seite brauchen wir, sagen sie auch, irgendwo sozialen Wohnungsbau.
Bedingt.
Wie ist Ihr Blick darauf?
Naja, vielleicht ergänze ich vorher die andere Frage nochmal vielleicht, um das Ganze auch nochmal abzuschichten. Deutschland ist einer der Länder, das den geringsten Wohneigentum hat oder einer der geringeren Wohneigentum. Italien zum Beispiel. In Italien gibt es fast keine Familie, die kein Wohneigentum hat. Das ist also hier in Deutschland anders. Das hat auch einen kulturellen Hintergrund, denke ich mal. Also da haben wir Aufholbedarf, ganz, ganz sicher. Ja, das mit dem Mietendeckel und Mietobergrenze und Mietenspiegel und was es da alles gibt, das ist natürlich ein Problem vor dem Hintergrund der Kosten heute. Also wenn ich eine Wohnung baue, sie vermiete, dann sollen die Mieten die Lasten tragen, die der Unternehmer hat, wenn er eine Wohnung baut. Also zum Beispiel Zinsen oder auch ein Anspruch an Tilgung. Er muss eben in der Lage sein, die teuren Baukosten zu begleichen, die teuren Grundstücke zu bezahlen. Und er hat einen Renditeanspruch von ungefähr 4-5%. Davon muss er aber Zinsen bezahlen, müssen Sie wissen. Also die Menschen, viele Menschen glauben ja, dass so ein Immobilienersteller so eine Art Hai ist, also so ein Immobilienlöwe und was da so alles geht, der Mieter oder die Eigentum kaufen wollen, in irgendeiner Weise ausnutzt. Das ist gar nicht so. Der ordentliche Immobilienkaufmann kalkuliert so, dass er maximal eine Rendite von 1% auf das, was er investiert, verdient. Das muss der verdienen. Er will auch von irgendwas leben. Er muss seine Firma bezahlen. Er will sich auch weiterentwickeln. Also das ist die Problematik, dass das Erstellen von Wohneigentum von Häusern heute extrem teuer ist. Und wenn dann und dadurch natürlich auch entsteht, dass die Mieten angepasst werden müssen, wenn er dann baut. Und wenn dann ein Mietendeckel stattfindet, dann kann er schlicht nicht bauen. Und das ist ja zurzeit gerade der Fall. Ich weiß, das wissen die wenigsten. Wir bauen ja gar nicht mehr. Wir bauen auch keinen Wohnraum mehr. Also das Erstellen von Rohren hat dramatisch in den letzten 3 Jahren abgenommen und wird in den 2 Jahren noch verstärkt werden. Wir werden auch in den nächsten 2 Jahren keinen Wohnraum errichten. Also die Wohnungsnot für den Einzelnen, gerade im bezahlbaren Wohnbereich, wird noch größer. Ich warne übrigens auch davor. Insofern sollte der Staat hier sich überlegen, ob er nicht jetzt eingreifen muss. Die Immobilienwirtschaft kann es einfach nicht schaffen. Ist unmöglich, aus wirtschaftlichen Gründen unmöglich.
Trauen Sie das der aktuellen Regierung zu?
Ja, das traue ich denen zu. Die Gespräche gibt es ja auch. Die Angebote werden ja auch gerade diskutiert. Also es gibt sogenannte Fördertöpfe. Wenn ich heute einen öffentlich geförderten Wohnraum mache, in dem ja eine Mietobergrenze stattfindet, irgendwo bei 8-9 Euro pro Quadratmeter, dann wird eben eine Differenz dazugegeben. Das wird heute diskutiert.
Ich habe in einem Ihrer Gespräche habe ich gehört oder gelesen, dass Sie, ich glaube, vor 20, 25 Jahren auch politisch engagiert waren.
Ja.
Warum sind Sie es heute nicht mehr? Sie sind ja ein Mann, Sie sind ja quasi Stadtentwickler. Sie kennen ja die Seite.
Ja. Naja, also ich war im Kompetenzteam eines Bürgermeisters, des damaligen Bürgermeisters Ole von Beust. 10 Jahre übrigens war ich dabei. Habe auch so ein bisschen die Ohnmacht der Politik dort erkennen und erfahren müssen. Es ist so unglaublich schwer, auch politisch gute Ideen durchzusetzen. Da muss man einen ganz langen Atem haben. Da muss man unglaublich geduldig sein. Und Geduld ist das Einzige, was mir fehlt. Ich habe keine Geduld. Und war auch, denke ich, schon ein wenig frustriert. Ich bin heute eher politisch tätig, indem ich also mit denen, die heute Stadtplanung machen, mich auseinandersetze. Zum Beispiel unser Oberbaudirektor oder der Bezirksstadtplaner, was auch immer, mit denen wir Diskussionen führen und ich da auch bereit bin, mit denen deren Wünsche umzusetzen und ich auch bereit bin, denen Ratschläge zu geben. Vielleicht ist das so mein politischer Ansatz für heute.
Okay, dann, weil das ist ja auch eine Forderung von vielen von außen oder auch von, ich sehe es ja auch, dass wir als Unternehmer uns mehr politisch engagieren sollen. Und auf der einen Seite ist es so erschlagend und was da auch für Gegenwind kommt, wenn man dann quasi mal Ideen bringt, wo ich dann auf der anderen Seite auch wieder höchsten Respekt für die Politiker haben, sich in diesen gesellschaftlichen Dienst zu stellen.
Ja. Das ist kein vergnügungspflichtiger Job, das ist ein harter Job.
Da muss man auch eine eigene Motivation für entwickeln. Herr Becken, jetzt möchte ich mit Ihnen gerne nochmal das Gedankenexperiment machen, weil ich habe gesagt, ich würde super gerne in dieser Podcast-Folge mal lernen oder mal verstehen, wie Sie heute als junger, frischer Immobilieninvestor oder motivierter junger Mensch starten würden.
Naja, also
Ich habe kein Eigenkapital.
Sie haben kein Eigenkapital.
So, schwierige Startvoraussetzungen. Was soll ich machen?
Sie haben auch niemanden, der birgt.
Vielleicht habe ich jemanden, meine Eltern.
Gut, das ist ein Glücksfall, die hatte ich dann leider. Ich hatte natürlich auch Eltern, aber zum Schluss nur noch die Mama, die also ganz sicherlich kein Geld hatte. Also wenn die bereit sind, auch kleinere Beträge zu verbürgen. Das
50.000 Euro, 10.000 Euro.
Das, 50, das ist schon viel.
Das ist viel?
Damit würde ich schon anfangen.
Okay.
Also mit 50.000 Euro könnte ich mir vorstellen, wenn ich selbst bereit bin, auch viel Eigenleistung zu machen. Das ist ja auch Eigenkapital, dass Sie dazu stehen können. Und dann würde ich kleinste Projekte, und ich sage Ihnen jetzt gleich, was kleinste Projekte sind. Ein Familienhaus ist schon viel zu groß. Das würde vielleicht nicht gehen. Aber erwerben Sie doch einen Dachboden in einem Wohngebäude, das vielleicht schon in Teileigentum aufgeteilt ist. Und Sie kaufen Teileigentum Dachboden. Das ist nichts anderes als ein Dach und ein Boden, sagt das Wort schon. Und mit 50.000 Euro bauen Sie dann diesen Dachboden aus und haben dann vielleicht, nehmen Sie noch einen kleinen Kredit auf, keine 50, werden Sie nicht kriegen, aber 20 oder sowas, bauen den dann für 70.000 Euro aus, da es schon aufgeteilt ist, also WEG, Wohneigentum, und verkaufen diesen Dachboden. Sie finden sofort einen Abnehmer, wenn das dann in Hamburg ist und machen ihre ersten 100.000 Gewinn.
Aber dafür muss ich erstmal diesen Dachboden auch finden, oder?
Dürfte kein Problem. Das war mein Ansatz in den ersten Jahren, dass ich jeden Samstag das Hamburger Abendblatt gelesen habe. Damals war es noch so, dass dort Anzeigen stattgefunden haben. Da wurden Grundstücke angeboten, Dachböden angeboten, Häuser angeboten, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienwohnungen. Die habe ich jeden Samstag sehr intensiv gelesen, habe sie markiert und am Montag habe ich dann angefangen zu telefonieren. Extrem mühselig, erfolglos auch, muss man dazu sagen. Aber ich sage es Ihnen heute schon, irgendwann bleibt ein Dachboden hängen.
Okay, also jetzt haben wir gemeinsam den ersten Dachboden, wir haben das erste Geld schon reingesteckt. Wir haben jetzt, wie lange haben wir gebraucht für die Sanierung, für den Ausbau?
Also ich würde sagen, für so einen Ausbau brauchen Sie schon ein halbes Jahr. Das kann auch einen Tick länger dauern, je nachdem, was Sie da vorfinden an Haustechnik. Wenn die dann nicht vorhanden ist, dann müssen Sie die auch noch bringen. Also ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr.
Und dann verkaufen wir das für wie viel?
Naja, Sie haben 70.000 eingesetzt, das verkaufen Sie dann für, je nach Größe für 170.000. Also wenn es zum Beispiel 100 Quadratmeter groß ist, kriegen Sie locker 170.000.
Okay, dann habe ich ja schon mal 100.000.
100 haben Sie schon mal da.
Jetzt haben wir schon mal ein bisschen
mehr. Und jetzt bitte nicht ausgeben, Life Balance. Also nicht
keine Düsseldorfer.
Nicht in Urlaub fahren, kein Porsche kaufen.
Keine Kunstgeschichte.
Keine Kunstgeschichte, nichts, sondern okay. Diese 170 dann auch nicht die Bürgschaft an die Eltern zurückgeben, sondern diese 170 nehmen, um zwei Dachböden zu kaufen.
Okay, und dann machen wir zwei parallel, wieder in einem halben Jahr.
Genau, dann gibt es ja schon wieder ein bisschen mehr. Dann fangen Sie an, ein Mehrfamilienwohnhaus zu bauen.
Okay.
Und zwar ein Sechsfamilienwohnhaus. Das war mein erstes Mehrfamilienwohnhaus, was ich gebaut habe. Ein Sechsfamilienwohnhaus. So, und da, das teilen Sie auf in Wohneigentum. Oder aber Sie haben das Glück, das hatte ich damals, dass eine Käuferin da war, die gesagt hat, das würde ich ganz gerne für meine Altersversorgung kaufen. Dann bleibt noch wieder was übrig. Okay. Dann kommt erstmal die Steuer. Mhm. Die merkt dann, dass sie Geld verdienen und wird ihnen dann die Hälfte etwa wegnehmen. Und dann wird sie nochmal 25% von den Rest wegnehmen als Steuervorauszahlung. Also fangen Sie eigentlich wieder von vorne an. Aber wenn Sie dann einmal diesen Punkt überschritten haben, dann geht's.
Genau, ich habe da noch kein Portfolio, was ich an Morgan Stanley verkaufen kann, weil mit Nein. so Dachböden und so einem...
Dazu brauchen Sie dann 20 Jahre.
Genau, also dann machen wir weiter. Und, ja. Aber ist es dann, wenn ich diese sechs Wohneinheiten habe, sollte ich vielleicht losgehen und mal in Berne schauen und irgendwelche alten Häuser dann sanieren? Und ist das ein Weg?
Ja, sehen Sie, Sie sind ein Vollblutunternehmer, wie ich jetzt hier feststelle. Genau, das wäre auch ein sehr guter Schritt, alte Häuser zu kaufen, die zum Teil sehr billig sind, weil die Verkäufer nicht in der Lage und nicht bereit sind zu sanieren. Das kaufen Sie ganz billig, etwa für 1.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, stecken noch 2.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche hinein und verkaufen es für 3.000 pro Quadratmeter Wohnfläche.
Das klingt ja strukturiert. Ich will nicht sagen zu einfach, aber da ist viel Arbeit dahinter. Ja. Herr Becken, welche Fehler darf ich nicht machen?
Naja, Sie dürfen nicht den Fehler...
kaufe ich nicht.
Nein, Porsche kaufen Sie nicht. Sie dürfen sich auch bei den weiteren Geschäften nicht überschätzen. Mhm. Das ist übrigens der allergrößte Fehler. Also wahrscheinlich gibt es Akteure, die schon nach dem zweiten Dachgeschoss ein 100-Familien-Wohnhaus bauen oder ein 20.000 Quadratmeter großes Bürogebäude, haben diese Träume. Wenn die damit anfangen, kann das noch schief gehen.
Okay, wir bleiben aber auch bei den Wohneinheiten. Wir gehen noch nicht ins Gewerbliche.
Nein, Sie bleiben erstmal bei den Wohnen. Gewerblichen würde ich die nächsten 10 Jahre sowieso nicht reingehen. Aber danach gibt es vielleicht wieder eine Nachfrage. Dann achten Sie bitte auf eine sehr gute Lage, auf eine sehr gute Infrastruktur.
Machen wir A, B oder C-Lage? Wo gehen wir hin?
Also gehen Sie in der ersten Phase, wenn es irgendwie geht, wobei A-Lage auch in die A-Lage. A-Lage ist ein Problem, ist zu teuer. Am besten ist, Sie gehen in eine B-Lage mit sehr guter Infrastruktur. Das war auch mein Ansatz, als ich damals in diese 300.000 Quadratmeter, die ich gebaut habe und am Morgan Stanley verkauft habe, waren ausschließlich B-Lagen.
Und B-Lage ist?
City Süd in Hamburg.
Okay, da unten, okay. Berne, dann nach draußen und so weiter.
Nein, nicht so weit nach draußen.
Tornschwerzee.
Tornisch, um gar keinen Fall werden Sie niemals verkaufen.
Das Büro nee, okay. Nein. Alles klar, dann lassen wir die Finger von Tornisch. Verstanden. Also ich glaube, würden Sie denn heute jungen Menschen sagen, dass das ein Weg ist, den man gehen, wenn die Anfangshürden quasi, wenn man da Glück hat oder irgendeinen Bürgen findet?
Naja, man kann, ja, das ist ein Weg. Also ich habe auch Beispiele in meiner Firma, dass Mitarbeiter, die erfolgreich bei mir 10 Jahre gearbeitet haben, auch Geld verdient haben, viel Geld. Die Boni war halt so groß, dass man sich was zur Seite legen konnte.
Suchen Sie noch Mitarbeiter?
Ja, natürlich. Immer. Das kann ich heute schon empfehlen. Ich würde heute wahrscheinlich tatsächlich anfangen in einer Firma, Also nicht mit 27 selbstständig machen nach dem Studium, das ist schwierig, heute schwierig. Ich würde heute in einer Firma anfangen, würde versuchen, dort erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen, was ich auch zum Teil zurücklegen kann. Wenn dann noch eine Bürgschaft dazu kommt von den Eltern, kann ich heute empfehlen, auch diesen Weg zu gehen. Er muss allerdings bereit sein, Geduld zu haben. Und er muss bereit sein, fleißig zu sein. Das ist also
die Life-Balance ist da nicht richtig. Die 4-Tage-Woche schaffe ich es nicht mehr, mir ein Immobilienportfolio aufzubauen. Welche Rolle hat für Sie Geld schon in frühen Jahren gespielt?
Na, in frühen Jahren war es mir wichtig, dass ich erstmal meinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Das war die erste wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe. Die zweite war Geld für mich insofern wichtig, dass ich meine Selbstständigkeit sichern konnte. Das war schon ein für mich schon sehr, sehr wichtig. Im zweiten oder im dritten Fall war es für mich wichtig, eben auch Geld so viel zur Verfügung zu haben, um zu wachsen, also um in meinem Job größer zu werden. Heute ist Geld für mich eher eine zweitrangige Variante. Mir ist heute der Erfolg der einzelnen Projekte viel wichtiger als das Geld.
Mhm. Ja, und es verändert sich auch über die Zeit. Und irgendwann kommt wahrscheinlich der Punkt auch, wo Geld ja Mittel zum Zweck wird. Also was dann Freiheit schafft, was dann mehr Sicherheit schafft, was ja auch eine Art von Freiheit ist.
So ist es. Sicherheit ist ein wichtiger Punkt.
Jetzt bewegen wir uns langsam dem Ende entgegen. Ich habe auf jeden Fall schon mal gelernt, wie ich meinen zukünftigen Honigstand bei ihm im Wald aufbaue. Ja. Ich habe gelernt, wie wir jetzt anfangen, das Hamburger Abendblatt nochmal nach Dachböden zu durchforsten und da nicht mit der 4-Tage-Woche, sondern mit der 7-Tage-Woche quasi mal ordentlich auf Jagd gehe. B-Lage haben Sie gesagt, A-Lage, wenn möglich, aber...
Ja, B-Lage ist gut, C-Lage rate ich ab. B-Lage ist gut, da muss man auch gewisse Faktoren achten, wenn man die einhält. Das ist ein gutes Investment.
Jetzt bewegen wir uns quasi gegen Ende und wir versuchen ja auch immer noch so ein bisschen die verborgenen Chancen. Also wenn es nicht die Dachböden sind, was glauben Sie, wo können wir von Ihnen heute nochmal lernen? Was sind Branchen, vielleicht auch gar nicht unbedingt im Immobilienbereich, wo man irgendwie wachsam sein sollte, wo was passieren kann, was so viele vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben?
Naja, also wachsam sollte man wirklich generell sein in jeder Beziehung. Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Für mich wichtig, gerade auch jetzt in dieser Lebensphase oder auch in dieser Phase, in der sich die Beckengruppe befindet, wir müssen ständig bereit sein, uns anzupassen. Neue Märkte erschließen, sich in vielen Bereichen anpassen. Das geht von der KI-Nutzung dahin, dass man ganz neue Geschäftsmodelle aufbaut, weil sich Märkte verändern, Nachfragen verändern. Da muss man schon bereit sein, auch mutig ranzugehen. Also Stillstand bedeutet Rückschritt in unserem Job. Also insofern sollte man da sehr, sehr konsequent darauf achten, aufpassen darauf, wie sich die Welt um einen herum verändert.
Was sind die Märkte? Wo gehen wir rein?
Na, also wir versuchen jetzt, haben einen neuen Markt erschlossen. Vielleicht will ich das mal daran erklären. Also wir sind ja ein klassischer Projektentwickler gewesen über viele Jahre, Jahrzehnte und konzentrieren uns auch immer mehr auf Finanzdienstleistungen. Hat dann auch mit Immobilien zu tun, das muss man wissen. Und das bauen wir massiv aus. Wir sind also von der Mitarbeiteranzahl zurzeit im Finanzdienstleistungsgeschäft schon größer als im Projektentwicklungsgeschäft. Also nicht vor dem wirtschaftlichen Hintergrund und in den Umsätzen, aber so ist es. Das wird weiter ausgebaut werden von uns. Wir werden das erweitern auf das Property Management. Das ist auch nichts anderes als ein Dienstleister. Das werden wir in den nächsten Jahren massiv ausbauen. Wir werden nicht nachlassen zu bauen. Wir werden das Bauen verändern insofern, als dass wir weggehen von dem gewerblichen Bau. Das machen wir natürlich weiter, auch partiell weiter. Aber wir werden hauptsächlich Wohnen bauen und wir wollen uns auf öffentlich geförderten Wohnraum, auf bezahlbaren Wohnraum konzentrieren. Und wir wollen alte Wohnimmobilien kaufen, wie dann Management to Green heißt das ja heute so schön. Wir wollen die also so bauen, dass sie eine Zukunft haben und dass sie auch der Umwelt Genüge tun. Also das sind die Dinge, die wir in Zukunft machen werden.
Und investieren Sie dann auch quasi in andere Firmen, Solar, ESG, sind ja irgendwie viele Themen dabei.
Ja, wir haben, das haben Sie gut recherchiert. Wir haben also neben meiner Landwirtschaft, in der ich sehr engagiert bin, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, ich bin ein, habe große landwirtschaftliche Flächen in Mecklenburg-Vorpommern, die industriell genutzt werden. Also sind fast 5000 Hektar, die wir da beackern. Das ist schon eine erhebliche Größe, die auch nur mit vielen Mitarbeitern und großen Maschineneinsatz bewältigt werden kann. Und aus diesem Engagement heraus hat sich dann eine Firma für uns, die wir gerade neu gegründet haben, gebildet, nämlich alternative Energien, das heißt Windkraft, Solartechnik, Biogasanlagen. Es stehen die ersten Anlagen, die wir schon betreiben. Wir sind schon Stromproduzent, verkaufen die schon an kleinere Fabriken. Ich kann mir vorstellen, dass das ein weiteres großes, wichtiges Standbein sein wird. Es passt in die Zeit. Ich denke, das gehört heute dazu. Und wir arbeiten sehr fleißig daran. Die Firma wächst auch sehr schnell und im großen Umfang.
Sehr spannend. Wir werden es aus der Ferne verfolgen, sofern wir das können. Ich komme zur vorletzten Frage. Das ist so ein bisschen die Frage nochmal, bevor ich gleich unser Gespräch zusammenfasse. Wenn Sie mit all Ihrer Erfahrung nochmal zurückschauen und jetzt haben wir Menschen, die hören zu und die sind irgendwo zwischen 25 und 35 und was würden Sie denen nochmal mitgeben?
Gute Ausbildung, sich Ziele setzen, diese Ziele fleißig bearbeiten, nicht nachlassen, sich nicht von Rückschlägen beeindrucken lassen, nicht aufgeben, weitermachen. Dann werden diese Ziele erreicht.
Die letzten, die ein bisschen über die Stunde, als wir dieses Gespräch gestartet sind und als ich heute Morgen zum Office gefahren bin und auf diesen Elbtower geblickt habe, habe ich gedacht, was erwartet mich heute für einen Mensch, der große, prestigeprächtige Immobilien schon gebaut hat? Und was ich so die letzte Stunde von Ihnen gelernt habe, ich habe jemanden kennengelernt, der aus einfachsten Verhältnissen in MacPom groß geworden ist, wo der Vater politisch verfolgt worden ist, weil er die Westliche Zeitung gelesen hat, der mit seinen zwei Geschwistern dann in Tornisch untergekommen ist, in einem Lager, wie Sie gesagt haben, was ja auch wieder viele Parallelen zu heute hat. Und der dann erkannt hat, okay, ich muss jetzt erstmal diesen Ausbildungsberuf Maurer machen. Ich mache das auch, aber ich weiß, mein einziger Weg irgendwie hier raus oder zu etwas Größerem wird das Thema Bildung sein. Von morgens um 6:30 bis abend oder bis nachmittags 15 Uhr auf dem Bau. Dann ging es in die Schule, dann ging es nochmal in die Abendschule, das Abitur wurde nachgeholt. Es wurden zwei Studiengänge gemacht. Er dachte erst, dass er ein großer Architekt wird, bis er dann erkannt hat, ist es vielleicht nicht. Aber dann direkt nach dem Studium mit 27 sich in die Selbstständigkeit gestürzt hat. Auch das haben Sie gesagt, hat erstmal ein halbes Jahr saßen Sie da und es kamen nicht die Aufträge rein, wie Sie erwartet hätten, sondern Sie haben dann Schallpläne geschrieben, Sie haben die Arbeit gemacht, die keiner machen wollte und haben dann angefangen, Stück für Stück sich tiefer in diese Welt reinzuarbeiten und haben auch da gesagt, da ging das Thema Netzwerk für Sie schon los, weil wir nicht alle starten mit den besten Startvoraussetzungen. Sie sind ein perfektes Beispiel dafür, um auch zu sagen, was es bedeutet, eigentlich dabei zu bleiben, Projekte anzunehmen und den Leuten aber auch zu erzählen, was man eigentlich vorhat, damit die eigentlich verstehen, okay, wer bin ich eigentlich als Mensch und können die sich auf mich verlassen. Sie haben darüber dann angefangen, größere Projekte zu realisieren. Sie haben gesagt, es hat 10 Jahre gedauert, bis sie das erste große Projekt haben, wo sie gemerkt haben, so fühlt sich also ein möglicher Erfolg an. Ich werde gesehen. Sie haben dann eindrucksvoll berichtet, wie es dann 2002 zu der strategischen Entscheidung kam, ich muss eigentlich wieder bei Null anfangen, weil mein Konstrukt, was ich jetzt habe, wird nicht mehr lange halten. Es hat 4 Jahre gedauert, bis es dann mit Morgan Stanley zum Notar ging, wo sie von 16 Uhr bis 10 Uhr morgens saßen. Es wurde nicht geraucht, es wurde nicht gegessen. Der Einzige, der was trinken durfte, waren Sie und alle anderen auch. Aber dass die Verhandlung da schnell durchgeht. Und dass Sie da nach 2 Tagen auch nicht schlafen konnten. Also was so ein Deal eigentlich mit einem macht. Ich habe von Ihnen gelernt, solche Verhandlungen auch wie der Elbtower ist 1 Jahr Vorbereitung. Dass so eine Verhandlung ganz klare Ziele hat. Und dass nur die, die gut vorbereitet sind, auch eine wirkliche Chance haben, an diesen Tisch zu kommen. Ich habe von Ihnen gelernt, Sie waren bis 2006 sehr, sehr patriarchisch. Sie haben das Unternehmen sehr, heute würde man wahrscheinlich sagen, auch Micromanagement geführt, was zu der damaligen Zeit ja auch nicht besser oder schlechter war. Das sollen wir ja gar nicht werten. Aber dass Sie auch seitdem eine Lernkurve für sich nochmal hingelernt haben und dass Sie gesagt haben, wir verbreitern unser Portfolio, ich hole neue Geschäftsführer rein, wir wachsen weiter und ich habe seit 2006 andere Startvoraussetzungen. Ich habe Sie kennengelernt, der auf der einen Seite sehr sicherheitsgeprägt ist, aus früheren Zeiten, der aber trotzdem diesen Wunsch hatte, was Größeres zu werden, den anderen zu zeigen oder was auch immer die Motivation war, aber weil sie von nie viel kamen. Und sie sagen auch, heute ist der Markt deutlich schwerer, aber ja, es ist nach wie vor möglich. Man braucht klare Ziele, man muss fleißig sein und man muss dranbleiben. Weil nicht jede Ausschreibung gewinnt mal geht es das Holzenquartier an andere. Auch da darf man als zweiter Gewinner quasi den anderen applaudieren. Und das ist einfach dauert. Ich habe von Ihnen gelernt, wie wir beide die Imkerstände in ihrer Landwirtschaft aufbauen, die sie in MacPom bewirtschaften, dass sich da eigentlich viele neue Möglichkeiten, auch Geschäftsfelder jetzt entwickeln. Erneuerbare Energien, Biogasanlagen, Solarparks. Also es passiert unglaublich viel. Ja. Man muss jeden Tag wachsam sein. Sie sind jeden Tag eigentlich dabei, Entscheidungen zu treffen und Verhandlungen zu führen. Ich habe von Ihnen gelernt, dass wir beide mal die Dachböden in Hamburg nochmal anschauen, in der B-Lage, um da vielleicht schauen, wie wir dann mit ein bisschen Eigenkapital, mit einer Bürgschaft das Ganze zum Erfolg bringen können. Und ich habe von Ihnen gelernt, was sich durch viele Gespräche bestätigt auch, wir müssen wieder lernen, fleißiger zu sein. Dafür braucht man eine gewisse Motivation. Nicht jeder ist fleißig und nicht jeder kommt mit einer gewissen Tugend und Durchhaltevermögen auf diese Welt. Aber wenn wir den Wohlstand, den wir als Gesellschaft haben und diesen sozialen Frieden, den wir noch haben, wenn wir den bewahren wollen, dann müssen wir dabei bleiben. Das kann im Homeoffice funktionieren, aber auch ohne Homeoffice. Das ist eine Frage von wo man ist. Ich habe von Ihnen gelernt, Sie sind 7 Tage im Büro. Mal mehr, mal weniger. Dass Sie Ihren Ausgleich, wie gesagt, in der Jagd finden, aber auch die Düsseldorfer Schule bewundern und da jeden Tag wieder einen neuen Vogel, eine neue Blume oder ein neues Haus entdecken. Dass Sie da abschalten. Und dass Sie ja auch sehr, sehr hohen Wert auf das Thema Loyalität setzen. Also wenn Sie Menschen kennenlernen, dann sind ihnen Zeugnisse eher egal, sondern sie sagen, wie finde ich eigentlich heraus, wofür die Person brennt, wie engagiert ist sie und ist sie bereit, diese extra Meile zu gehen. Und Arbeitszeugnisse, das kann ein Abschlag sein, das muss man gar nicht erkennen. Und von daher, ja, Herr Becken, kommt die abschließende Frage quasi. Erstmal vielen Dank für dieses Gespräch, für diese Einsichten, für den Blick in Ihren Kopf, um zu verstehen, was Sie eigentlich geprägt hat und wer Sie als Mensch sind. Wir werden es mit Spannung weiterverfolgen. Und wir schließen dieses Gespräch eigentlich immer ab mit, was sind Menschen, die Sie kennengelernt haben, wo Sie glauben, das sind 3 Personen, die wir hier unbedingt nochmal einladen sollten, um von denen zu lernen?
Ja, das wären für mich einmal Christian Wulff, der in unserer Firma Beirat ist und Ratgeber ist. Ein sehr interessanter Mann, hochintelligent. Den würde ich in Ihrer Stelle auf jeden Fall einladen. Dann würde ich Ihnen raten, den Günther Oettinger einzuladen, ehemaliger EU-Kommissar, mit dem ich auch sehr viel zu tun habe und ein liebenswerter, ganz schlauer Politiker ist. Und als Freund, den ich habe, den ich Ihnen raten würde, wäre Enno von Ruffin, der eine Landwirtschaft betreibt, gleichzeitig ein Hotel auf die Beine gestellt hat. Hochinteressanter Mann. Sie werden Spaß haben, mit Ihnen zu diskutieren.
Hervorragend. Herr Becken, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke.